Eins. Draußen herrscht knisternde, frostige Kälte.
Bei 12 Grad.
Aber drinnen spendet der Kamin eine wohlige Wärme und verführt zu romantischen, weihnachtlichen Gedanken.
Meine Güte,
wie poetisch. In der gleißenden Licht der untergehenden Sonne fängt es an zu schneien.
Liest du gerade ChatGPT vor?
Am Waldesrand an einer Lichtung steht Bambi mit ihrer Mutter und schaut über die schneebedeckten Felder.
Wow.
Das ist doch ein schöner weihnachtlicher Einstieg, oder?
Spätestens jetzt hast du 90% unserer Hörerinnen verloren.
Wieso denn das? Ich will ein bisschen weihnachtliche Stimmung verbreiten.
Okay, Leute, aber kitschiger als das wird es auf jeden Fall jetzt nicht mehr.
Ich dachte, du stehst auf sowas.
Also, ja, nicht im Podcast.
Wäre das nicht so eine schöne Situation, wo wir jetzt einen Podcast machen können, wenn es so wäre, wie ich es gerade beschrieben habe?
Ja, wenn es so wäre. Aber wie sieht denn die Realität aus?
Ja, die Realität sieht aus, dass die Sonne scheint,
ja, das stimmt.
Gleißend, im gleißenden Licht der Sonne. Es nicht schneit, aber du hättest doch lieber, dass es schneit, oder?
Ich hätte es auf jeden Fall lieber, dass es schneit. Aber für dieses Jahr habe ich mir das schon abgeschrieben.
Hast du schon abgeschrieben?
Ich habe es schon abgeschrieben.
Warum?
Naja, ich glaube, aktuell sind wir, wie gesagt, bei so 11, 12 Grad draußen. Soll noch mal ein bisschen wärmer werden. Und wahrscheinlich zu Heiligabend, denke ich, wird es wieder regnen.
Ist das die globale Erderwärmung? Die uns da.
Lass uns nicht über das Klima reden.
Okay, nein, lass uns unsere Hörer erstmal begrüßen.
Ja,
also,
hallo.
Herzlich willkommen bei
hallo,
Two
Assis.
Of Us, ihr kleinen Assis, genau, ihr Two of Assis.
Weißt du, was ich neulich dachte? Wenn wir den anderen Wortstamm aus unserem Namen genommen hätten, dann wären das die Tussis.
Die Tussis und die Assis.
Das ist auch nicht besser.
Nein, wir lassen es dabei. Also wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Mit unserer Weihnachtsausgabe sozusagen. Mhm. Auch wenn wir noch kein weihnachtliches Klima verspüren, verspürst du weihnachtliche Gefühle? Wir steuern auf den zweiten Advent zu.
Nee, der zweite Advent war schon. Da hast du was verpasst.
Stimmt, wir steuern auf den dritten Advent zu. Ja, stimmt, okay. Ich bin auch hinterher. Also mir ist, du kannst gleich einsteigen, also mir ist übrigens noch überhaupt nicht weihnachtlich. Abgesehen, dass ich zu Hause ein bisschen, dass ich mein Lichtergesindel im Garten dran gemacht habe, dass ich es ein bisschen gestaltet habe. Aber ich habe schon zu meiner Freundin gesagt, wir müssen jetzt wirklich mal auf den Weihnachtsmarkt irgendwo gehen, um dass wir müssen uns zwingen, weihnachtlich zu werden.
Weißt du, woran das liegt, dass du noch nicht in Weihnachtsstimmung bist? Du hast auch noch die Osterdekoration an deinen Sträuchern. Das clasht einfach zu sehr, das geht nicht.
Das ist unisex, würde ich sagen. Das ist also universell, weil Ostern wird kommen und ich bin vorbereitet. Also,
kannst einfach alles dran lassen.
Ja, meine Ostereier bleiben einfach hängen und sie warten auf das nächste Ostern. Aber jetzt kommt erstmal Weihnachten. Obwohl ich da immer, wenn ich nach Hause komme und ich habe so eine Zeitschaltuhr, da geht glaube ich so gegen 17 Uhr gehen die Lichter an. Das finde ich wirklich, ich finde das total schön. Also ich würde am liebsten noch viel mehr Bäume bei mir noch beleuchten. Aber das ist alles mit den Kabeln und mit dem Strom und so weiter ein bisschen schwierig. Aber ich finde das total schön. Das finde ich wirklich total.
Also ich mag das auch sehr. Ich bin ja ein großer Weihnachtsfan. Und weißt du, wo das auch extrem zelebriert wird? Dieses ganze Lichtergesindel? Im Erzgebirge.
Ja, logisch.
Wo ich jetzt vor kurzem im Kurzurlaub war.
Fahre ich auch bald
und hin. Und du fährst auch bald dahin?
Ja, nächstes
wo
Wochenende.
Wo fährst du hin?
Nächstes Wochenende. Ich habe es vergessen.
Annaberg-Hofholz?
Ja, in der Nähe, da auf jeden Fall im Erzgebirge. Ich war auch schon mal zu Weihnachten, also im Dezember. Das ist ja sensationell. In jedem Fenster steht ein Schwibbogen.
Genau, und darauf wollte ich hinaus. Ja. Wie krass ist es bitte? Wir waren auch in einem Schwibbogenladen. Kann ich dir nachher mal ein Video zeigen. Das ist ja Wahnsinn. Da stehen die Teile. Also mit Kind ist eigentlich absolute Katastrophe, da reinzugehen. Oder Katastrophe eigentlich vorprogrammiert, weil das ist ja alles ultra teuer. Und auch teilweise recht zerbrechlich, würde ich mal sagen.
Ja,
aber die sind vorbereitet gewesen in dem Laden. Die haben einen riesen Plüsch-Teddy aufgestellt, der sich bewegt, wenn man den streichelt. Da hat sich unser Kind dann beschäftigt. Und dann stehen da diese Schwibbögen für so, naja, was denkst du, ab
Naja, das wird dreistellig anfangen.
Ja, ja, klar. Genau.
Ja, ja.
Aber also ab 200 Euro geht es da los. Aber
das ist meistens Handarbeit, gell?
Und die richtig krassen, da zahlst du, da waren auch so Pyramiden, so richtig große Pyramiden mit hier alles handgeschnitzten Figürchen, so für 2500 Euro. Kannst du da rausgehen mit so einer Pyramide?
Also man, uns hat mal, ich weiß gar nicht, wer das erzählt hat, als wir im Erzgebirge waren, dass die Wohnung dort auch, die Fenstersimse nach innen so gebaut werden, schon beim Bauen, dass da auf jeden auch ein Schwibbogen stehen kann.
Das wird auch
kann.
Ausgenutzt. Ja, das auf ist, jedem das steht so ein Schwibbogen. Ja. Und wir haben uns mal darüber belesen, die Schwibbögen, das ist also das Erzgebirge ist ja bekannt oder lebt ja von dieser Bergbaukultur. Ne? Und wenn du im Bergbau unter Tage früher gearbeitet hast, hattest du ja kein Licht die meiste Zeit des Tages.
Richtig. Leider.
Und viele Familien haben dann den Bergarbeitern so Kerzen, also haben Kerzen in ihr Fenster gestellt, damit die, wenn die rauskommen, quasi das Licht sehen. Und daher kommt es, glaube ich. So Ende 18. Jahrhundert ist dann diese Schwibbogentradition entstanden. Schwibbogen für schwebender Bogen, hat auch noch was mit der Architektur dort zu tun und so. Also eigentlich ist es ganz spannend. Und wie gesagt, es sieht total traumhaft aus, wenn du da im Wahnsinn. Dunkeln dann langfährst jedes Haus ist erleuchtet von vorne bis hinten.
Das ist
und
wirklich schön.
Frage ich mich auch, also da haben die dann einfach in jedem Fenster so 300 Euro stehen.
Ja, das gehört dazu. Das ist Tradition scheinbar und so muss es auch sein. Ja. So. Ja, und wie kommst du in weihnachtliche Stimmung? Oder bist du schon in weihnachtliche Stimmung? Oder?
Ich bin seit September in Weihnachtsstimmung.
Seit also. September. Ja, und bis jetzt schon wieder freust du auf Ostern schon wieder oder so.
Ich finde das auch immer so schade, dass so viele beschweren sich ja, wenn man dann vor Totensonntag zum Beispiel schon geschmückt hat, was ich übrigens dieses Jahr gemacht habe.
Wenn man Lebkuchen kauft.
Oder wenn man Lebkuchen kauft, wo ich mir aber denke, gleichzeitig sind das dieselben Menschen, die sich über die Wintermonate beschweren, weil die immer so, ne, es gibt halt keinen Schnee, es ist einfach nur dunkel und kalt und und dann fahren sie alle in die Karibik oder so. Ja, Leute, bringt mal Weihnachten nach Hause, stellt doch mal den Baum schon Anfang Dezember auf und schmückt den. Schon ist es schöner. Und wenn ihr anfangt, den ganzen Weihnachtszauber ein bisschen eher zu feiern, zum Beispiel schon immer nach Halloween quasi, kann man damit anfangen, dann ist der November auch nicht so trist.
So, ich sehe aber bei euch auch noch keinen Baum.
Das ist wahr, den holen wir dieses Wochenende.
Aber das ist wirklich auch so ein Thema, was unsere Hörer bestimmt auch unterschiedlich diskutieren würden. Also ich habe es ja so gelernt von deinem Opa, von meinem Papa und meiner Mama, dass wir ja wirklich den Baum, den heiligen Baum, wirklich erst am heiligen Abend nach der Kirche diesen Baum sehen. Wir wurden ja Heiligabend nie mehr ins Wohnzimmer gelassen. Und dann hat der Opa den geschmückt und dann haben wir ihn erstmal, das war nicht was ganz Besonderes. Das habe ich euch eigentlich auch so vermitteln wollen. Aber jetzt bin ich auch der Meinung, auch selber, meine Freundin hat auch, glaube ich, seit gestern oder vorgestern schon den Baum geschmückt. Also sie sagt, naja, aber jetzt stell mal vor, Heiligabend stellst du den hin und am 6. Januar hast du 2 Wochen traurig. Und das ist eigentlich zu schade. Ja. Deshalb, ich werde wahrscheinlich auch dieses Wochenende mir einen Baum kaufen und werde ihn hinstellen, um das Gefühl ein bisschen zu haben. Aber ich lasse den auch dann meistens, ich lasse ihn auch bis Ende Januar meistens stehen.
Ja, also du bist da wahrscheinlich ein bisschen flexibler und kannst ihn einfach hinter die Hecke schmeißen wahrscheinlich oder zu Feuerholz verarbeiten.
Genau, da kommt dann
wir sind halt immer ein bisschen davon angewiesen, wann der hier abgeholt wird. Und das ist meistens auch 7. Januar, 8. Januar oder so, der Dreher. Also auf jeden Fall noch im einstelligen Januarbereich. Wir schlagen den Baum selber und das wird diesen Samstag
links und rechts kriegt er einer oder so.
Das ist eigentlich auch eine schöne Tradition, das machen wir jetzt auch schon seit 3-4 Jahren. Fahren wir hier in eins der umliegenden Dörfchen in Erfurt, wo es dann so Baumschulen gibt, suchen uns einen aus. Das ist meistens der Part, der am längsten dauert, zumindest bei mir und meinem Mann, weil wir uns nicht einigen können, ob der nun unten dick oder oben gerade sein soll.
Wollt ihr immer den perfekten Baum?
Also
oder
mein
wollt
Mann
ihr,
auf jeden Fall.
Du willst wahrscheinlich einen leidenden Baum.
Ich habe gerne einen mit Macken. Obwohl, also es ist auch so ein bisschen, dass ich habe mich da eine Zeit lang ja auch mal belesen, weil ich auch wissen wollte, okay, ist es jetzt umweltfreundlicher, einen Baum sich aus der Natur zu holen oder aus einer Baumschule, weil da werden ja auch immer wieder neue angepflanzt. Oder wäre es doch besser, sich einen künstlichen Baum zu holen? Das ist ja auch so eine Diskussion. Stellt sich raus, es nimmt sich beides nicht viel. Also ein künstlicher Baum, den musst du um die 20 Jahre haben, damit sich das lohnt, weil da halt auch viel Plastik verarbeitet wird. Und Baumschulen, ja klar, also das Logischste wäre wahrscheinlich einfach, die Bäume komplett stehen zu lassen und immer wieder neue zu pflanzen. Aber es ist tatsächlich, gibt es Schlimmeres, als so einen Baum zu schlagen einmal im Jahr. Genau, und also ich denke dann immer so, ja, vielleicht freuen die mit den Macken und die kleinen Krücken freuen sich vielleicht auch mal, wenn sie mal in der Stube stehen dürfen. Ja, freuen die sich auch, dass sie gerade stehen bleiben dürfen.
Ich kann das schon verstehen. Ich weiß nicht, wer sich bei euch dann durchsetzt, aber ich denke mir dann auch, jetzt hast du einmal im Jahr einen Baum, dann will ich auch einen schönen Baum. Ja. Ich will einen richtig schönen Baum. Denn gell? Schön? Das liegt im Auge des Betrachters, da hast du vollkommen recht. Und dann ist mir auch, wenn ich dann höre, so, oh hier, ich habe 35 Euro. Scheiß drauf, entschuldige bitte, aber diesen Baum bezahle ich auch. Und wenn der 50 Euro kostet, ich bezahle diesen Baum
jetzt. Weißt du, was mich wirklich aufregt, da muss ich jetzt doch auch schon mal wieder ein bisschen gesellschaftskritisch werden. Mich regen diese Leute auf, bitte hört auf damit anzugeben, wie billig etwas ist. Wenn ich noch einmal höre, oh, das habe ich von Temu, ja, das war so günstig, ich habe es von Temu. Ja, freu dich, hör auf bei Temu zu kaufen, das ist ein Kackverein. Temu, Shein, lasst das, Leute. Diese ganze Billigscheiße. Wo sind wir denn bitte? Weißt du, früher hat man sich noch gefreut, wenn man was Wertvolles hatte, was Besonderes, was Teures. Heute freuen sich die Leute, wenn sie für 9,99 Euro ein All-You-Can-Eat-Buffet essen. So, was ist denn das für eine Loser-Kultur geworden, wo man einfach nur auf gut und günstig schaut?
Genau. Hört auf, eure Freundinnen und eure Freunde als billig zu bezeichnen. Also nein.
Also wirklich, da könnte ich mich aufregen. Ja. Wirklich,
ich habe größeren Schnapper gemacht als du. Gell? Ich habe das ja viel günstiger bekommen.
Ich verstehe, wenn man sagt, man hat irgendwie Secondhand was erstanden, was vielleicht sogar hier, du hast mir einen Kaschmir-Pullover Secondhand bekommen, der original 180 Euro gekostet hätte und du hast ihn für 30 Euro bekommen. Okay, verstehe ich, dass es cool ist, das zu finden, aber gib nicht damit an, dass du bei einer Firma, die wirklich ausbeuterisch und umweltzerstörerisch ist, deine Handyhülle für 19 Euro gekauft hast.
Ich kann das verstehen,
aber. Als wenn dann für dich.
Aber ich kann das verstehen, aber dann darfst du auch nicht bei Amazon bestellen. Also eigentlich
mach ich nicht. Auch nicht.
Machst du nicht, okay.
Ich bestelle nicht bei Amazon. Ja. Ich bin zwar noch bei Amazon Prime, aber das ist auch. Wir machen ja wahrscheinlich keine Folge mehr dieses Jahr.
Darüber müssen wir reden.
Ob wir auch schon über gute Vorsätze sprechen, aber ich habe mir vorgenommen, so ein paar Sachen, so ein paar Abos noch zu kündigen dieses Jahr. Unter anderem Amazon Prime, weil ich da auch echt nichts schaue. Also ich bin da wegen den Filmen bin ich hingekommen. Weil, ehrlich gesagt, also bestellen ist halt egal. Also selbst wenn ich mal was bei Amazon Prime bestellen würde, wenn das 3 Tage dauert, das ist ja auch in Ordnung. Also dieses
Prime-Bestellen ist ja wieder ein moralisches Dilemma. Auf der einen Seite ist es, glaube ich, so nutzerfreundlich wie nie zuvor. Es ist unfassbar. Ja, ich bestelle das jetzt und krieg's morgen früh. Und zur Not kann ich es wieder zurückschicken und ich brauche jetzt nicht mal mehr als einpacken. Ich gehe einfach mit dem Pullover, der mir nicht passt, gehe ich einfach zur Stelle. Die packen mir das ein, schicken es zurück. Sensationell. Mhm. Auf der anderen Seite wissen wir alle, dass es eine große Ausbeutergesellschaft ist. Das ist jetzt wirklich schwierig und ich muss ehrlich sagen, doch, ich mache es einfach, weil es manchmal, wenn es wirklich schnell gehen
aber
muss,
du, dann ist das machen andere, also das macht, weiß ich nicht, hier Adam und Zalando ist kein gutes Beispiel, aber es gibt auch viele, wenn du jetzt Klamotten bestellst oder so, das macht so ziemlich jeder Laden. Und du kannst auch, wenn du lokal kaufst, kannst du auch einen Kassenzettel aufheben und es wieder zurück.
Ja, aber bei Amazon natürlich so riesengroß und so eine riesen Palette ist.
Ja, ich glaube, das ist eher das
kommen Ding. Du sie preislich halt auch und halt, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, überleg mal, was die, wie schnell die liefern können. Aber das müssen ja Leute alles auch umsetzen, gell? Mhm.
Aber wie gesagt, so schnelle, okay, zu Weihnachten ist das, glaube ich, noch ein Ding, ne? Wenn du feststellst, ich brauche am 22. fällt mir auf, oh, ich habe noch kein Geschenk für meinen Vater. Und er wünscht sich ja unbedingt dieses neue Lichtergesindel. Dann natürlich innerhalb von einem Tag das zu haben, ist praktisch. Aber wann, in welcher anderen Situation in deinem Leben musst du denn super dringend jetzt deine neue Festplatte
Nein, mit musst du
15
nicht.
Gigabyte.
Aber wenn ich entscheiden könnte, ob ich jetzt 10 Tage warte oder 2 Tage, dann entscheide ich mich meistens für 2 Tage.
Ja, aber meistens sind es doch nicht 10 Tage, sondern maximal 5 Tage, die man auf so eine Bestellung wartet.
Das überlassen wir jetzt jedem, ob er das macht oder nicht. Dein Vorsatz ist dann wahrscheinlich, das nicht mehr zu tun. Einige Sachen ja.
Ich werde von Amazon weg und von Amazon Prime weg und von Spotify gehe ich weg. Plädiere ich auch an alle hier, die uns bei Spotify hören, wechsel zu Tidal bei Spotify. Zahlen wir den Künstlern und Künstlerinnen um die 0,03 Cent pro gehörtem Song. Das ist wirklich komplett ausbeuterisch.
Aber ich glaube,
und der investiert auch noch in die Waffenindustrie, also weg von Spotify.
Aber ich glaube, dein Weggang wird Spotify nicht ruinieren, glaube
ich. Also meine Freunde gehen auch gerade alle weg.
Schon zwei, das macht.
Sind
das
drei Freunde sind schon gewechselt.
Jetzt wird's
und ich
eng
werde
für
das
Spotify.
Auch mal, aber weißt du, was bei mir das Problem ist? Ich bin ja immer ein Mensch der guten Absichten, aber die Taten sind ja dann auch entscheidend. Und da bin ich dann doch wieder eine Faule, weil so ein Umzug, allein zu sagen, okay, ich muss meine ganzen Playlists dann in eine andere Plattform überspielen.
Da haben wir's wieder.
Allein das ist ja schon wieder so zeitaufwendig. Aber doch, das ist mein guter Vorsatz. Ich mache das noch. Ich mache das auch noch. Ihr dürft mich drauf festnageln. Nächstes Jahr, wenn nächstes Jahr Podcast-Aufnahme ist, fragst du mich, ob ich das gemacht
habe.
Das
haben wir hier fest. Aber nochmal zum Thema Finanzen und Billigkaufen und so weiter. Wir haben ja auch mittlerweile in unserer Familienweihnachtsfeier das so verabredet, dass wir jetzt uns nicht mehr alle beschenken, sondern dass wir jeder ein Geschenk mitbringt. Und was mich, ich finde die Idee mittlerweile gut, es macht auch Spaß im Abend. Aber was mich so auch so ein bisschen nervt, ist, wenn wir das finanziell begrenzen, weil ich finde eigentlich so, also für mich ist es so, ich finde, wenn ich eine schöne Idee habe, und das ist ja gar nicht so schwierig, wir kennen ja den Kreis der Familie, das ist ja von Opa bis Urenkelkind alles dabei, wenn mir was Schönes einfällt, weil ich sage, das könnte man dann wenn es jetzt 50 Euro kostet, dann kaufe ich das eben, ist mir scheißegal, auf Deutsch gesagt.
Du kannst ja sagen, du hast es von Temu und zwar günstiger. Genau.
Aber wie gesagt, wir limitieren es ja. Eigentlich finde ich das Quatsch, weil die Idee ist ja, und das ist schon schwierig, sich zu beschenken, ist ja, ich weiß nicht, wie du es mit deinem Mann machst. Also für Ronja wird es wahrscheinlich einfacher werden, gell? Aber Geschenke zu finden wird ja immer schwieriger, weil eigentlich, wir haben ja eigentlich alles. Gell? Mich braucht man eigentlich nicht zu beschenken. Gell? Und auch für meine Freundin.
Du bist auch schwer zu beschenken, muss ich sagen. Ja, bist ja auch so ein Mensch, der sich eine Woche vor Weihnachten dann noch die neuen Socken und die neuen Pyjama und den Basketball selber kauft.
Letztendlich sind wir eine Gesellschaft und ich bin ja auch in einem Alter, wo ich jetzt sagen kann, wenn ich etwas brauche, dann kaufe ich mir sofort. Das ist so. Aber ich möchte natürlich auch, ich möchte meine Freundin überraschen, ich möchte euch auch ein bisschen überraschen, obwohl ich auch froh bin, wenn ich konkrete Vorschläge bekomme und so weiter. Aber am Ende möchte ich auch etwas schenken, wo ich sage, das ist jetzt was Besonderes. Da sollst du sagen, wow, hätte ich gar nicht gedacht und so weiter. Also,
das ist natürlich aber auch ein erhöhter Anspruch.
Es ist schwierig, immer schwieriger.
Das ist insofern erhöht, also zum Beispiel bei meinem Mann, ich habe viele Ideen, was der brauchen könnte. Der ist ja auch so ein Mensch, der trägt ja seine Windjacke schon seit 16 Jahren. Jetzt geht die kaputt, da denke ich mir, ja, wäre cool, ihm eine neue zu schenken. Aber natürlich will er da gern mitreden, möchte die mit aussuchen. Er wird nicht einfach eine nehmen, die ich aussuche. Das heißt, alles muss wieder abgestimmt werden mit ihm und ist dann natürlich keine Überraschung mehr, sondern ist einfach ein, wir bestellen zusammen diese Jacke, ich pack die dann ein und dann liegt die da.
Das ist doch nicht auch Quatsch. Surprise, gell? Das ist ja nicht, ich weiß noch, das ist ja wahrscheinlich über 30 Jahre her, das fand ich eines der schönsten Geschenke, weil ich deiner Mutter gemacht habe und ich habe ihr eine Putzfrau geschenkt zu Weihnachten.
Das ist wirklich, ich glaube, das wird sie auch bestätigen, dass das wie hast du denn die verpackt?
Nein, das war wirklich so. Ich sage, ein Jahr, ich habe eine besorgt, ein Jahr bezahle ich die auch. Und das war wirklich,
lustigerweise hat mir Mama das ja zur Geburt geschenkt von meinem Kind. Da habe ich auch eine bekommen.
Aber das ist ja schlimmer als Amazon. Das ist ja Menschenhandel, was wir jetzt
gerade besprechen. Inzwischen, ja, inzwischen habe ich die auch nicht mehr, sondern habe einen Mann, der das jetzt übernimmt. Nee, wir haben das dann tatsächlich bei einer Firma gemacht, aber mit der Putzfrau, die wir da hatten eine Zeit lang, habe ich immer noch Kontakt. Die hat inzwischen auch selber ein Kind bekommen und mit der bin ich immer noch in Kontakt. Also wir sind eigentlich befreundet, könnte man sagen. Es war schon ganz gut.
Das ist ja auch ganz gut, gell. Aber es ist ja, hört sich ja ein bisschen so abfällig an, gell. Ich habe übrigens neulich so einen Bericht gesehen, da ging es darum, so MeToo und wie sich alles so verändert hat. Und da habe ich unter anderem gezeigt, es fällt mir jetzt gerade ein, weil wir jetzt gerade so überheblich über andere Menschen reden. Also Putzfrau, ich schenke dir eine Putzfrau.
Eine Reinigungshilfe, kannst
du sagen. Auf jeden Fall gab es, ich weiß nicht, Mitte der 80er Jahre einen Film von Otto und da wurde ein Ausschnitt gezeigt, wo Otto mit einem dunkelhäutigen Schauspieler, der das gespielt hat, vor der Tür steht, bei Frau Kaminski, keine Ahnung, klingelt, und dann sagt Otto, wollen Sie einen Neger kaufen?
Ja, okay.
Und dann sagt die, ach ja, eigentlich, was ist denn für einer? Mach doch mal den Mund auf und so weiter. Wie sieht der aus? Wie heißt denn der? Ja, der heißt Bimbo. Ach, Bimbo, mach mal Hockstreckspringer und so weiter. Und die Leute lachen sich tot. Mhm. Das war Mitte der 80er. Heute würden sie für so eine Szene, würden sie wahrscheinlich die Leute einsperren, sage ich mal so. Gell? Aber ich will nur sagen, so hat sich das verändert. Gell?
Ja, ich muss jetzt doch mal kurz,
weil mach mal am besten.
Ja, du kannst ja mal kurz überbrücken, die
Zeit. Der Weihnachtsmann steht vor der Tür, weiß ich nicht ganz genau. Und Karin, ich muss jetzt mal gucken, wer es ist. Weil live ist ja live. Und wir haben ja neben unseren politischen Themen heute auch noch einen Gast. Habe ich ja mein WhatsApp-Status auch schon angekündigt. Denn wir haben ja heute...
Der Weihnachtsmann steht wirklich vor der Tür.
Okay, so.
Entschuldigt bitte. Das waren unsere lieben Nachbarn, die uns scheinbar irgendwas an die Tür gehangen haben. Haben aber jetzt auch nichts dazu gesagt, sind einfach weitergegangen.
Sehr schön.
Ja, wollte ich dazu sagen, das erzählt meine Mama auch oft, dass es in dem Film Die Sieben Zwerge, auch mit Otto, auch noch so eine Szene gibt, wo sie nach dem Jäger rufen und dann auch in Dunkel. Ja, ist echt grenzwertig, aber ja, du weißt, also das ist ja auch nichts
Neues. Machen wir jetzt auch nicht auf das große Thema. Ich habe jetzt gerade, als du an der Tür warst, habe ich gerade erzählt, wem wir heute zu Gast haben.
Wie lange war ich denn weg?
Ist ja heute wirklich irgendwie mal Olli Schulz sagt immer bei Fest und Fleischig, eine dieser Sendungen, gell, wo wir einen ganz besonderen Gast haben, besonders weil er aus unserer Familie stammt, gell, dein Cousin, mein Neffe Chrissy.
Dem du gehörig auf die Nerven gegangen bist, wie ich gehört habe.
Ich bin ja verpflichtet, ihm auf die Nerven zu gehen.
So hat er es übrigens nicht gesagt, so sage ich das.
Mal ganz kurz, du kennst ja Chrissy genauso gut wie ich. Was erwartest du dir von unserem Gespräch heute mit Chrissy?
Ich freue mich total. Also dadurch, dass Chrissy ja jetzt als Profibasketballer am Start ist, ist er ja nicht mehr so häufig da. Also das ist ja schon zu Weihnachten auch immer ein bisschen herausfordernd, ihn ranzubekommen. Er muss ja trainieren oder Spiele spielen. Und ich finde es immer bereichernd, mit ihm zu reden. Und heute denke ich mir, das ist ja total schön, dass man jetzt einfach mal so die Zeit geschenkt bekommt.
Ja, irgendwie auch komisch, dass wir das Naheliegendste irgendwie so spät erst gerafft haben. Ich meine, na gut, jetzt ist das erste Jahr, wo Chrissy jetzt mal außergewöhnlich in der ersten Liga spielt.
Du wolltest erst wissen, ob er sich wirklich bewährt.
Genau, wir wollten ja sehen, ob der was taugt, weißt du, der Bursche. Nein, aber eigentlich hätten wir das ja schon längst machen können. Gell? Mhm. Also und ich habe ja mit ihm letzte Woche nochmal, beim Spiel in Jena, habe ich ja auch mit seiner Freundin, mit Eleni gesprochen, die ja auch eine sehr bemerkenswerte Person ist. Mhm. Gell? Und ich habe auch sie gesagt, würden sie auch gerne mit einem Podcast, ich weiß nicht, wann wir das machen, dieses Jahr hast du gesagt,
nicht mehr machen,
aber schauen wir mal. Auf jeden Fall, ja, Eleni, was sagst du dazu, zu ihr?
Was ich ihr zu ihr sage?
Wir sind ja ein Zwei-Generationen-Podcast, ich habe ja meine Meinung, du hast ja eine Meinung, die muss ja immer nicht immer die gleiche sein.
Aber nö, ich würde dich da bestätigen, ist auch eine bemerkenswerte Person. Eleni kenne ich jetzt natürlich nicht so gut wie Chrissy.
Ja.
Aber ich finde es auch toll, wie sie ihren Weg macht, wie sie sich da in der Selbstständigkeit behauptet. Und ich finde, sie hat ein tolles Auftreten. Sie spricht sehr gut Englisch, also das fällt mir immer wieder auf.
Und war ja in Amerika.
Wie ich auch von Chrissy gehört habe, hat sie ihn natürlich auch ein bisschen instruiert in die Welt von Social Media. Weil Chrissy, muss man ja sagen, ist ja auch dort sehr aktiv und sehr gut darin, auch zu zeigen, wie so das hinter den Kulissen aussieht von einem Profibasketballer. Und das finde ich total cool. Ich glaube, die haben sich ja auch so ein bisschen vorgenommen, den Basketballsport größer zu machen.
Nicht nur den Basketballsport, überhaupt so Randsportarten. Mm. Eleni hat jetzt auch Werbung gemacht für die Basketball-WM. Wir haben eine WM im eigenen Land bei den Frauen, wir haben eine Handball-WM der Frauen im eigenen Land. Bis gestern zum Halbfinale, zum Viertelfinale hat kein Sender übertragen. Das konnte man im Free-TV nicht sehen, was eigentlich wirklich tief traurig ist. Mm. Und Eleni promotet auch die NFL und eben auch Basketball, auch Science in Jena. Und ja, ist man schon beeindruckt. Eleni kann richtig gut sprechen, abgesehen, dass sie gut Englisch spricht, aber sie kann auch, die hat einfach eine Moderationsstimme, auch eine Moderationsart, die hat schon das komplette, ja, wie sagt man, das komplette Set einer Moderatorin, glaube ich, das ist auch ihr Ziel, glaube ich, dann irgendwann mal im Fernsehen eine eigene Sendung zu haben und ich sage dir mal, ich glaube, mal sehen, wie es Chrissy sieht, das wird sie auch hinbekommen, so wie sie auftritt, aber da haben wir wieder das heiße Thema Social Media, hast du mitbekommen, was gestern Australien gemacht hat? Mhm. Hast du nicht mitbekommen? Australien hat gestern beschlossen, Social Media bis 16 Jahre zu verbieten.
Ja, naja, und die Diskussion ist doch in der EU auch angekommen.
Es gibt auch schon, ich glaube, in Dänemark, ich weiß noch nicht, wie sie es gemacht haben, aber Australien hat es jetzt wirklich gemacht bis 16 Jahre, werden einige draußen wieder sagen, oh nee, was ich eigentlich gut finde, weil dieses Social Media ist ja wie viele Sachen, hat immer eine gute und eine katastrophale Seite und ich weiß, dass Social Media doch gerade Kinder, gerade junge Kinder, doch deutlich, deutlich verändert mittlerweile. Wir merken das in der Schule auch, dass Kinder früh um 8 in die Schule kommen und die sind eigentlich schon durch mit der Welt, weil die schon zwei Stunden lang auf dieser Welt unterwegs waren, vielleicht schon von anderen blöd gemacht wurden, vielleicht schon gesehen haben, wie ich denn sein muss, denn auf Social Media siehst du ja viel lebenswertes Leben, schönes Leben, attraktives Leben, perfektes Leben und das Leben ist nun leider mal nicht so perfekt, ja, und die messen sich daran und wollen dann so sein und machen auch viel Humbug dadurch und dann kommst du in der ersten Stunde an Kinder, die völlig durch sind psychisch und du weißt gar nicht warum. Weil du weißt ja gar nicht, was jetzt passiert. Also deshalb bin ich auch eigentlich dafür, natürlich müsste das Elternsache sein, Social Media.
Ich wollte gerade sagen, glaubst du denn, also Social Media, Instagram beispielsweise ist ja jetzt auch schon ab 13. Ne? Also unter 13-Jährige sollten Instagram eigentlich nicht verwenden. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt unter 13-Jährige davon abhält, die Plattform zu nutzen.
Ja, keinesfalls.
Also es wäre so ein bisschen die Frage, was das dann macht.
Was verboten ist, ist natürlich verlockend.
Also die Debatte hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Ist es jetzt sinnvoll, Sachen, die problematisch sind und komplex zu verbieten, um sich es leicht zu machen? Oder wäre es vielleicht sinnvoll, die Probleme anzugehen und zu gucken, okay, was steckt denn dahinter? Warum ist es denn so, dass die Jugendlichen davon so überfordert sind? Was macht das mit ihnen? Warum kommen die von selber nicht los? Warum wird das nicht erkannt? Warum können Eltern damit nicht umgehen und diese Probleme anzugehen? Und ich glaube, das da verschließt man sich, macht man sich natürlich auch ein bisschen, also leicht im Sinne von, naja, ist ja verboten, darfst du ja nicht machen. Aber ich glaube nicht, dass das unter 16-Jährige davon abhalten wird,
Nein.
die Plattformen zu nutzen.
Ich glaube, Verbote sind ja nie die richtige Lösung. Aber es ist auf jeden Fall erstmal ein Ansatz. Und natürlich hast du recht, am Ende müssen das Eltern durchsetzen. Guck mal, in der Schule bei uns ist jetzt seit 2 Jahren Handyverbot. Und das gab am Anfang einen leisen Aufschrei von einigen wenigen Eltern. Jetzt ist es völlig normal. Mhm. Und wie ich das schon ein paar Mal erzählt habe, es tut sich bei uns positiv. Mhm. Ja, die Kinder reden miteinander in den Pausen. Die Kinder spielen miteinander in den Pausen. Es passiert einfach was und das ist eigentlich gut. Natürlich, was sie nach der Schule machen, das können wir nicht beeinflussen. Aber Fakt ist eins, ich glaube, und da kann man mich auch Boomer nennen oder alt nennen oder altbacken nennen, aber das Gespräch, das sich sehen, sich anfassen, sich riechen, wird durch nichts zu ersetzen sein. Mhm. Und das Problem, was wir in der Schule auch merken, ist ja durch diese Reels, ich mache das ja selber auch mal, die so eine Minute gehen oder sowas, da ist ja in einer Minute ein Feuerwerk an besonderen Dingen zu sehen. Das ist ja Wahnsinn. Aber Kinder, wenn du jetzt mit Kindern ins Kino gehst oder willst mit denen mal 1,5 Stunden einen Film gucken, der vielleicht 1 Stunde, 70 Minuten die Handlung
keine Aufmerksamkeit
aufbaut
dafür.
Und dann kommt es zum Highlight und dann gibt's das schaffen die gar nicht mehr, weil die können ja in einer Stunde, haben die ja vielleicht schon 50 Reels gesehen und 50 Stories, wo du aus jeder Reel einen Film machen könntest. Das heißt, Kinder sind nicht mehr in der Lage, lange Sachen zu folgen und jetzt rechnen es mal auf Schule um und jetzt sollen sie 6 Stunden lang diesen wunderbar abwechslungsreichen, interaktiven und spannungsgeladenen Unterricht 45 Minuten erleben. Das kriegen die auch nicht mehr hin. Naja, das ist ja dann...
Jede Minute ein Feuerwerk.
Genau. Ja, wenn wir das so hinkriegen würden als Lehrer, aber das geht ja nicht immer.
Ja.
Und dann,
aber das ist doch auch eine interessante Frage. Also mal schauen, ob wir dazu kommen, das Chrissy heute zu fragen. Aber ich würde mal behaupten, wenn Chrissy und Eleni unter 16 Jahren noch kein Social Media genutzt hätten, dann wären sie Social Media technisch jetzt nicht an dem Punkt, wo sie aktuell sind. Würde ich jetzt mal die These in den Raum stellen.
Das kann
und
durchaus
ich könnte
sein.
Mir auch vorstellen, dass die beiden... Also vor allen Dingen Chrissy einen recht gesunden Umgang haben mit Social Media und vielleicht nicht jeden Abend 2 Stunden lang durch Reels scrollen.
Ja.
Und dass es durchaus auch möglich ist, dass das...
Und das ist ja das Interessante. Für mich ist es ja eigentlich mit Chrissy jetzt, also ganz egoistisch gesagt, eine wunderbare Situation. Hm. Basketball ist mein Lieblingssportart. Ich liebe Basketball über alles. Ich gucke mir alle möglichen Spiele an. Ich finde das total interessant.
Glaubst du, Chrissy hat sich ein Beispiel an dir genommen, weil du ja auch trainiert hast?
Glaube ich nicht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, wir haben früher Einladungsturniere für Erstligamannschaften gehabt. Ich habe als Trainer gearbeitet, ich habe auch gespielt und so weiter. Also ich liebe Basketball. Und jetzt habe ich noch einen aus der Familie, der jetzt auch noch in Thüringen, in Jena, bei Science City spielt. Ja. Also
Jena, schöner, deine Studienstadt.
Da habe ich studiert. Schöner kann es eigentlich gar nicht sein. Und jetzt mal abhängig, wenn Chrissy nicht mein Neffe wäre, aber Chrissy erlaubt jetzt den Insta, seinen Followern, auch in sein Leben zu schauen. Wie sieht das aus, das Leben? Er macht ja immer jetzt so Berichte. Ich glaube, Vicky schneidet das auch so ein bisschen und so weiter.
Nee,
und
das schneidet er selber. Ich habe ihn das gefragt.
Okay.
Das schneidet er selber.
Und er zeigt uns, wie seine Vorbereitung ist an so einem Spieltag, wie das läuft. Und das hätte ich niemals, als Normalverbraucher, niemals mitbekommen, wie das läuft. Sie sind mir jeden Tag, was machen die, wann schlafen die, was essen die zum Frühstück, wann frühstücken sie, wann machen sie Warm-up und so weiter. Und das kriegst du jetzt alles mit. Und dadurch, auch mit Podcasts, erfahre ich jetzt so viele Sachen, so viel interessant. Es gibt auch super Basketball-Podcasts, so viele interessante Sachen. Mhm. Und das ist mir durch Insta, diese Welt, diese Tür wird mir geöffnet. Da wäre ich als normaler Mensch nie durchgegangen. Durch Chrissy kann ich es jetzt. Auch durch andere, die das machen, kann ich es jetzt. Ja, das ist schon ein großer Vorteil. So.
Und da würde ich mal sagen, auch da wieder, ein 14-jähriger Australier hat jetzt nicht die Möglichkeit, sich das anzuschauen, theoretisch.
Ja, aber ich glaube, der wird es
überleben.
Glaube ich, überleben, würde ich mal jetzt sagen. Gell? So, jetzt wollen wir horchen.
Ja, hören wir mal.
Hallihallo.
Ruhe ist da.
So,
ist noch recht
Chrissy,
leise.
Warte mal, du bist ein bisschen leise. Sag nochmal bitte was.
Hörst du mich?
Warte jetzt. So, jetzt nochmal. So, hallo Chrissy.
Hi.
So, genau, jetzt haben wir dich. Jetzt habe ich auf der Leitung.
Hallo.
Chrissy. Was du nicht wissen kannst, wir haben jetzt schon, so 4-5 Minuten haben Caro und ich schon über dich geredet. Was wir über dich geredet haben, wirst du erst erfahren, wenn du den Podcast hörst. Chrissy, sag uns erstmal oder unseren Hörern erstmal, wo finden wir dich jetzt gerade? Was hast du heute so gemacht und was liegt heute noch an?
Ihr findet mich heute zu Hause. Ich habe zu Hause rumgesessen und Basketball-Highlights geguckt. Und jetzt gleich danach gehe ich dann zum Training.
Okay.
Ein ganz normaler Donnerstag, oder?
Genau.
Ich habe schon vorher mit Caroline vor dem Podcast gesagt, wir machen das so, das Sportliche übernehme ich und das Menschliche übernimmt Caroline. Mit wem, Chrissy, willst du jetzt lieber reden?
Ja, das finden wir dann am Ende raus, was zu fragen
gibt. Möchtest du Caroline?
Du schaffst es schon auch noch ein bisschen menschlich zu
sein. Nein, aber vielleicht will ich nochmal, viele unserer Hörer kennen dich ja vielleicht doch nicht so richtig. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz schildern, deinen Werdegang, wie du da hingekommen bist, wo du gerade bist, wie das so kam. Vielleicht mal ganz kurz in 5, 6 Sätzen.
Ja, also ich bin Chrissy, ich bin 25 Jahre alt, habe eigentlich die erste Hälfte meines Lebens Leichtathletik gemacht und bin ziemlich spät erst auf den Trichter mit Basketball gekommen. Und dann ist das ziemlich schnell, ziemlich weit nach oben gegangen und jetzt geendet bin ich wieder in Jena in der ersten Bundesliga.
Ja, genau. Chrissy, ich kann mich erinnern, als du noch Leichtathletik gemacht hast. Man muss ja dazu sagen, dein Vater war ein sehr erfolgreicher Leichtathletik, Weitspringer und so weiter. Und natürlich vermute ich mal, du wolltest auch so werden wie er und wolltest auch Leichtathletik machen oder er wollte, dass du Leichtathletik machst. Ich habe dich damals gesehen als 13-, 14-, 15-Jähriger bei Leichtathletik-Wettkämpfen. Du warst gut, aber ich habe irgendwie bei dir das Glitzern im Auge nicht gesehen, das Funkeln im Auge nicht gesehen. Das ist wieder so blöd. Hab ich das so wahrgenommen oder wie hast du deine Leichtathletikzeit so, wie hast du die wahrgenommen?
Also ich habe die nicht so wahrgenommen.
Okay.
Nee, also ich muss sagen, ich hatte schon wirklich, vor allem beim Weitsprung-Meeting und diese Sachen waren eigentlich schon immer so mein Highlight und ich habe mir schon immer ausgemalt, dass ich irgendwie auf jeden Fall Profisportler werden möchte. Vielleicht war es jetzt nicht unbedingt Leichtathletik, weil ich auch extrem viele Sportarten vorher schon gemacht habe und meine Eltern mich wirklich eigentlich an jede Sportart einmal rangeführt haben. Aber schon, ich muss schon sagen, ich hatte schon Ambitionen, was Leichtathletik anging. Also ich bin ziemlich spät entwickelt geworden. Also ich glaube, erst als ich zum Basketball gekommen bin, bin ich wirklich schnell geworden und athletisch. Davor war das eher so noch nicht so ganz vorhanden. Also schon so in Ansätzen, aber noch nicht so ausentwickelt, würde ich sagen.
Okay, und wie ist dann deine Entscheidung, zu Basketball zu gehen, zustande gekommen? Hast du dann Würfel geworfen oder kannst du sagen? Inspiration aus der Familie.
Ja, also irgendwie Leichtathletiktraining ist ein bisschen eintönig, würde ich sagen. Also du machst halt sehr oft dasselbe und wenn du das über viele Jahre machst und vor allem auch in Erfurt, wo jeder meinen Vater kannte und dadurch auch immer die Trainer dann Papa auch ein bisschen imponieren wollten, würde ich mal sagen. aber das ist nicht der Hauptgrund. Also irgendwann wird es halt einfach eintönig und irgendwann hatte ich einfach Lust auch auf einen Teamsport und dieses Teamgefüge, dass man Leute um sich herum hat, mit denen man zusammen an einem Ziel arbeitet. Und mein bester Kumpel zu der Zeit war in meiner Klasse und der hat Basketball gespielt. Und dann ja, hat er gesagt, ich soll einfach mal vorbeikommen, soll das mal ausprobieren, mal ein Probetraining machen. Dann bin ich da heimlich hingefahren. Also Mama hat mich heimlich hingefahren und dann habe ich da vorgespielt. Denen hat das gefallen und meinten, dass ich mal öfter vorbeikommen soll. Und so habe ich das so ein bisschen geheim, sage ich mal, weil ich ja auf der Sportschule war mit Leichtathletik, vor meinen Leichtathletiktrainern und Trainerinnen irgendwie geheim gehalten, dass ich da nebenbei ein bisschen Basketball spiele. Und das dann aber irgendwann rausgekommen. Und dann hatte ich meine Trainerin da sitzen, die mir eine Tabelle aufgeschrieben hat, was ich mit Leichtathletik erreichen kann und was ich mit Basketball erreichen kann. Und wie ihr euch vorstellen könnt, war die Basketballseite ziemlich mau belegt, würde ich sagen. Ja, aber dann war wirklich einfach der Spaß von der Leichtathletik einfach ein bisschen zu weit weg. Und ja, dieses interessante, neue Bubble, die ich da entdeckt habe mit Basketball, ja, die war dann zu interessant und zu verlockend, um da Nein zu sagen.
Du warst, glaube ich, wie alt, Chrissy? 16, als du mit Basketball so richtig angefangen hast in Gotha, oder?
15. Also ich habe mit 15 zu Weihnachten angefangen und dann bin ich 16 geworden.
Oh, warte, jetzt sehe ich das jetzt. So, wenn du sagst, zu Weihnachten? Wir haben 2025.
Genau, jetzt. Ja. Pass auf, Chrissy, ich habe dir ja gestern ein paar Bilder geschickt. Ja? Mhm. Und die Bilder habe ich auch Caroline geschickt. Und jetzt sag uns mal, wenn du die Bilder siehst, an was du dich erinnern kannst.
Ich kann mich an eine wunderschöne Schiffsfahrt erinnern, wo ein paar sehr hart trainierende Läufer etwas vorgeführt wurden aus dem Schiff heraus. Es ist auf jeden Fall viel Alkohol geflossen, nicht auf meiner Seite.
Ich wollte gerade sagen.
Nicht auf meiner Seite, aber das war die EM, genau. Ich glaub, 2016.
15, glaube ich.
15. Mhm. Ja, dann war das in Berlin, damals noch die Mercedes-Benz-Arena.
Genau.
Ja, und dann sind wir da hingefahren und haben uns 2 Spiele angeguckt.
Genau, und was war, ich weiß noch ganz genau, was war basketballerisch das Highlight? Für mich auf jeden Fall, war es für dich wahrscheinlich, vielleicht sicherlich auch. Wen haben wir gesehen, weiß es noch?
Dirk Nowitzki.
Genau. Ach, krass. Wir haben Dirk Nowitzki gesehen in seinen letzten Amtshandlungen sozusagen für die deutsche Nationalmannschaft. Ich weiß noch, Oetchen hat noch eine Fahne vorbereitet vom LSV 90 bei meinem Verein und wir haben auf dieser Fahne auch eine Originalunterschrift von Dirk Nowitzki bekommen. Wow. Und das waren, glaube ich, unglaubliche Spiele, aber für dich waren es ein bisschen skurril, weil natürlich, das war mir dann auch nicht so bewusst, weil diese Reise ja doch mit meinen Jungs irgendwie immer ausgeartet ist. Gell? Und
da hab ich war dir nicht bewusst.
Ich glaube, das ging schon los, Chrissy, als du deinen Leichtathletik-Trainer bei uns mit Sätzen sehen hast. Gell? Das war doch auch der Anfang, oder? War das nicht so?
Also es war super witzig, muss ich sagen. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr an alles erinnern, aber es war eine super witzige Situation. Und ich meine, die Halle in Berlin ist halt auch einfach so riesig, dass es auch einfach ein Erlebnis ist, in so einer Halle überhaupt einfach zuzuschauen.
Ja.
Und das war jetzt ganz witzig, da jetzt endlich mal wieder zu spielen.
Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, Spieler. Jetzt Wahnsinn, du erzählst gerade, wie wir damals die Halle gesehen haben und jetzt, das ist eigentlich ja wirklich wie Weihnachten, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, mir geht es jedenfalls so. Und jetzt hast du dort gegen Alba gespielt. Versuch uns mal zu erklären, was da in dir vorgeht.
Das ist schwierig zu erklären, ehrlich gesagt.
Glaube ich dir, ja.
Ja, also es ist halt verrückt, dass man in so eine Halle reinläuft, die im Endeffekt, ich weiß nicht, wie viele Plätze die hat, 10, ein bisschen mehr vielleicht.
Ja, ein bisschen.
Und dann läufst du da rein und die Körbe sehen winzig aus. Du warst schon ein paar Mal in der Halle, aber immer nur als Zuschauer. Und jetzt stehst du irgendwie unten auf dem Feld und das ist irgendwie... Also vor dem Spiel und nach dem Spiel ist eher die Realisierung, dass das verrückt ist. Während des Spiels blendet man das eigentlich ziemlich aus, weil da der Kampfgeist irgendwie einspringt und das Adrenalin und dann merkt man eigentlich gar nicht, was so außerhalb so abgeht. Aber so vor und nach dem Spiel ist das schon crazy, wenn man da so hochguckt und man sieht das Ende der Halle irgendwie gefühlt hunderte Meter entfernt nur. Und dann... Ja, aber das muss man irgendwie alles immer erstmal auf sich wirken lassen. Also in dem Moment ist das zwar krass und man findet es krass, dass man in der Halle steht und unten auf dem Spielfeld stehen kann, aber es braucht dann irgendwie so 1-2 Tage, dass man sich mal wirklich hinsetzt und sich sagt so, boah, das ist jetzt schon wild irgendwie.
Aber Chrissy, ist das wirklich so, das kannst ja nur du erklären, dass du als Spieler im Spiel nicht wahrnimmst, ob du vor 3.200 in der Sparkassenarena Jena spielst oder vor 12.000 in München oder in Berlin, nimmst du das wirklich im Spiel nicht wahr?
Nee, also die Zahlen nehme ich wirklich nicht wahr, aber man bekommt schon mit, wenn es halt, also wenn man einen Lauf hat und die Leute pushen dich mit nach vorne, das bekommst du schon mit, aber du bekommst einfach nur den Sound mit. Also du bekommst jetzt nicht mit, dass es jetzt unnormal viele Leute sind, sondern du hörst, es wird laut, aber es können 2000 Leute können auch laut sein.
Ja, klar.
Und 10.000 Leute halt auch. Deswegen, also du bekommst schon mit, wenn es so richtig laut wird, aber das ist halt auch meistens nur in der Crunch-Time, also die letzten 2-3 Minuten, wenn es halt spannend wird oder irgendwas Wildes passiert im Spiel, dann bekommst du es schon mit. Aber ich würde sagen, wenn du jetzt auf dem Spielfeld stehst und so Mitte, zweites Viertel, bekommst du jetzt nicht unbedingt mit, was jetzt so außerhalb des Spielfelds passiert.
Ist ja wahrscheinlich auch gut so, weil du dich ja aufs Spiel konzentrieren musst und nicht auf die Menschen, die auf der Tribüne sitzen.
Ja.
Chrissy, was ich mich frage oder was ich interessant finde, ich ähnlicher. Also für mich ist es auch manchmal ganz seltsam, dass wir uns ja wirklich eigentlich so aus der Sandkastenkiste eben kennen und seit Jahren auch bei Familienfeiern zusammen spielen und so. Und dann bist du einfach dieser Profi-Basketballer, der da steht und Wahnsinnsspiele abliefert und ja auch wirklich, kann man ja sagen, ein kleiner Star geworden ist. Und ich glaube, du kriegst das ja schon auf, von allen Seiten mit. Du wirst viel interviewt, du hast noch eine Eleni an deiner Seite, die das natürlich über Social Media auch noch pushen kann und du selber machst das auch. Und aus der Familie kommt das natürlich auch. Ne? Also ich glaube, der Druck ist ja wahrscheinlich auch sehr groß, wenn alle so das so hypen. Also auf der einen Seite sicherlich sehr schön, aber auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, ist es wahrscheinlich auch immens viel Druck, der dann auf dir lastet, diesen Erwartungen dann auch gerecht zu werden. Wie kommst du damit klar und wie fühlt sich das für dich an jetzt nach all der Zeit?
Ja, also es ist auf jeden Fall, dieses Jahr hat sich irgendwie das Ganze wirklich krass gewandelt, weil dieses Jahr das mit den ganzen Social Media auch erst so Fahrt aufgenommen hat. Das ist schon verrückt, weil irgendwie viel mehr Leute jetzt auf einmal Wert auf deine Meinung legen, sage ich jetzt mal. Mhm. Also es ist irgendwie, das ist so ein Punkt, den ich so gemerkt habe, so vorher war meine Meinung wahrscheinlich auch was wert, aber es ist so untergegangen, sage ich mal. Es war nicht so wirklich repräsentativ für Leute. Und jetzt auf einmal ist halt mit dieser Credibility, die halt durch Social Media kommt und wahrscheinlich auch durch die, dadurch, dass ich erste Liga spiele, ist halt diese Wertschätzung meiner Meinung irgendwie extrem gestiegen. Und manchmal ist es dann so schwierig zu sehen, okay, vor einem Jahr wolltest du mich noch nicht hören und vor einem Jahr wolltest du noch nicht hören, was ich zu sagen habe. Jetzt aber auf einmal willst du wissen, was ich zu sagen habe.
Da sprichst du jetzt meinen Vater an, oder?
Nee, aber das ist so der Punkt, der so sich am meisten geändert hat einfach, so im Allgemeinen. Aber ich freue mich erstmal überhaupt, den Sport ein bisschen was Gutes zu tun, weil der Sport hat im Endeffekt mir viel Gutes getan. Und wenn ich dem jetzt irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zurückschenken kann, bin ich froh darüber. Der Druck ist da, ja, aber ich habe gute Leute um mich herum, die mich ziemlich auf dem Boden halten und jetzt auch mich nicht aus dieser Social Media Bubble kennen, sondern die wissen, wie ich bin, die wissen, wer ich bin und die wissen auch, dass, was ich Social Media mäßig mache und ich versuche es aber so authentisch und so nah wie möglich an meinem Charakter zu halten, wie das halt einfach geht, wenn eine Kamera auf dich gezeigt ist, so dass ich dann anschließend nicht dastehen muss und irgendwie mich rechtfertigen muss, warum ich anders bin auf Social Media als im persönlichen Leben, weil darauf hätte ich keine Lust, dass ich dann mich selber nicht wiedererkenne und dafür dann nicht gerade stehen kann, sondern ich versuche das schon so zu machen, wie ich bin. Und dann kann ich auch sagen, okay, wenn du es nicht feierst, dann feierst du mich einfach nicht. Das ist auch fein. Dann kannst du mir einfach entfolgen und dann sehen wir uns nicht mehr wieder.
Ich finde es ja total spannend, dass du das gerade so extrem auf Social Media beziehst, weil ich hätte jetzt gesagt, okay, Social Media ist die eine Komponente. Lustigerweise haben wir uns auch bevor wir dich angerufen haben, über das Social Media Verbot, was ja gerade diskutiert wird, ab 16 unterhalten. Und du hast das gerade so viel damit erklärt. Ich würde ja fast sagen, auch ohne Social Media ist ja der Druck groß. So, du bist auf dem Feld, musst regelmäßig spielen. Leute fragen dich ja auch nach dem Spiel. Du wirst ja auch interviewt für Zeitungen und so. Also, wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist ja nicht nur Social Media, die jetzt dann deine Meinung hören wollen. Aber so wie du es erklärst, scheint das ja schon auch mit die stärkste Komponente zu sein, wo dann die Aufmerksamkeit auch drauf liegt oder wo du die stärkste Veränderung wahrnimmst. Das fand ich gerade jetzt auch spannend, nochmal so zu hören, dass das für dich so ein gravierender Einschnitt dann auch markiert hat.
Ja, ich glaube, weil das sich als am meisten verändert hat. Also klar, ich habe vorher nicht erste Liga gespielt, aber ich habe trotzdem Basketball gespielt und zweite Liga sind auch immer mal Interviews und ich habe in Vechta gespielt, wo die eigentlich wollten, dass wir direkt wieder aufsteigen. Ich habe in Hagen gespielt, wo die immer verlangt haben, okay, jetzt Playoffs sind jetzt das Ziel und wir wollen eine gute Saison spielen und in Richtung Aufstieg spielen. Also den Druck irgendwie basketballerisch gesehen, den kannte ich schon. Also das war jetzt nicht so, wo ich sage, das hat sich jetzt krass verändert, sondern einfach nur die Aufgabe, das Ziel hat sich verändert. von, okay, wir wollen aufsteigen zu, wir wollen jetzt die Liga halten und wollen BBL uns etablieren. Also dieser basketballerische Druck, der hat sich nicht groß verändert, sondern nur die Zielsetzung hat sich irgendwie verändert und deswegen kannte ich das schon. Und das war jetzt nicht die Riesenumstellung für mich. Für mich war es wirklich, dass genau jetzt halt so ein MDR mit mir reden will und solche Sachen.
Und das meinst du, kommt halt durch Social Media, dass der MDR mit dir reden möchte zum Beispiel?
Naja, ich glaube, das ist halt irgendwie die Welt, in der wir leben, dass halt Leute, die wiedererkannt werden und irgendwie von anderen Sachen schon kennt, die Leute, den hört man dann eher zu, sag ich mal. So, und ich blick da jetzt auch noch nicht komplett dahinter. Für mich ist das Ganze auch noch ein bisschen Neuland.
Das ist okay.
Aber also das ist einfach der Punkt, der sich für mich am meisten geändert hat. Aber ich finde ihn gut, also ich finde ihn schön. Mich stört es nicht. Ich freue mich darüber. Ich freue mich irgendwie mit Leuten, neue Leute kennenzulernen. Und das ist auch das, was dieses Jahr extrem viel passiert ist. Man hat extrem viele Leute neu kennengelernt, Connections gemacht und das ist eigentlich echt cool.
Aber ich glaube schon, Chrissy, dass es was mit deiner Reichweite zu tun hat, dass du auch jetzt so viel vor Fernsehkamera trittst. Witzigerweise, am Samstag war das, nach dem Spiel gegen Ulm sind wir draußen mit Jürgen Kolarczyk vom MDR rausgegangen, der immer die Spielberichte macht und dich auch wieder interviewt hat. Und da habe ich so als Spaß gesagt, Jürgen, ich sag, du musst jetzt auch mal einen anderen interviewen, außer Chrissy. Du kannst nicht immer Chrissy interviewen und so weiter. Aber ich glaube doch, dass aufgrund du und deiner perfekten Kombination mit Eleni auch die ganze Geschichte, dass natürlich die Leute auch merken, dass ihr beide gemeinsam eine große Reichweite habt, größer als viele, viele andere. Mhm. Du warst ja auch bei Media Day dabei und du bist ja wirklich omnipräsent, auch aufgrund deiner Art wahrscheinlich, aufgrund der Artikulation, aufgrund deiner Präsentation wahrscheinlich auch. Und ich behaupte mal, ich kenne dich ja ein bisschen, du bist für mich auch authentisch, auch im Social Media authentisch. Aber, und jetzt dahin geht meine Frage, Chrissy, mit diesem Social Media begibst du dich ja auch auf eine Bühne. Ich meine, du bist beim Basketball sowieso auf einer Bühne, jetzt in der ersten Liga auf noch viel größeren Bühne. Aber die Gefahr besteht natürlich auch, dass du Hater findest, dass du Neider findest, die dich dann vielleicht auch irgendwie blöd machen wollen und dass ein Gegendruck entstehen kann. Bist du diesem Gegendruck gewachsen? Kannst du dir das vorstellen? Hast du da schon Erlebnisse oder läuft das alles immer noch sehr, sehr positiv?
Nee, also natürlich gibt es Gegendruck, aber ich muss sagen, ich bin ziemlich überzeugt von mir, dass ich ein guter Mensch bin, und das, was ich mache, mache ich mit, weil ich denke, dass es das Richtige ist und ich denke, dass ich Leuten damit irgendwie ein bisschen helfen kann oder ein bisschen Einblick geben kann in meinen Alltag. Und wie gesagt, ich habe gute Leute um mich herum, wo ich sage, mir zählt deren Meinung und das sind ein paar Leute und nicht viele. Und auf deren Meinung setze ich was. Und wer sonst irgendetwas von mir zu sagen hat, kann er gerne machen. Wenn es bei mir ankommt, ist auch okay. Weil ich habe auch nicht immer von allen Leuten gute Meinung. Aber es interessiert sie auch nicht. Also deswegen, das ist halt irgendwie, ja, Social Media holt das auf ein anderes Level. Und du bist dem mehr ausgesetzt und irgendwie auch einer höheren Anzahl von dem, aber es ändert sich nichts, weil ich weiß, warum ich es mache, ich weiß, was ich für ein Mensch bin, die Leute, die mir am wichtigsten sind, wissen, was ich für ein Mensch bin und wenn dann immer mal einer dabei ist, der das nicht feiert, der irgendwie das Kacke findet, der mich Kacke findet, ist völlig fein und damit komme ich echt gut zurecht und solange das nicht die Leute sind, die mir wichtig sind, kann ich das ganz gut wegignorieren. Und ich muss sagen, die Community von Eleni und von mir ist super positiv. Also ich kann ja jetzt nicht sagen, dass ich jetzt hier wirklich Hate ausgesetzt bin oder sonst irgendwas. Das ist immer ein, zwei Leute dabei, aber es ist wirklich, es geht komplett unter. Und deswegen, und ich glaube, dass Leute halt auch merken, dass Eleni und ich auch versuchen, einfach für den Sport was Gutes zu tun. Und den Sport einfach Leuten näher zu bringen, vor allem, weil wir jetzt einfach im Basketball jetzt spezifisch Weltmeister und Europameister sind. Und trotzdem ist Basketball eine Nischensportart in Deutschland. Und wenn ich dazu beitragen kann, dass das ein bisschen mehr an die Leute rangetragen wird und ein bisschen näher gebracht wird, dass sie das so zum Anfassen haben ein bisschen, dann ist das irgendwie, dann erfülle ich meinen Zweck und mein Ziel irgendwie. Und das ist das, was für mich zählt. Und da zählt jetzt nicht, ob jetzt 50, 100 Leute irgendwie das nicht feiern.
Nein, das kann ich nachvollziehen, Chrissy. Und wenn man überlegt, stell mal vor, wir wären im Fußball Welt- und Europameister. Ich glaube, Deutschland würde 2 Jahre nur feiern. Im Basketball geht's für mich nahezu unter. Eigentlich Wahnsinn. Und ja, weil es wahrscheinlich an den Typen fehlt, solchen Typen auch wie dir. Aber jetzt wieder so, ich bin ja wieder die Generation deines Vaters auch, wo ich jetzt so sage, wenn du aber so immer mehr in den Fokus gerätst, durch deine authentische Haltung auch so weiter, wirst du vielleicht auch mal im Interviews zu politischen Themen befragt, zu Politikern gefragt, zu irgendwie anderen Themen befragt. Und dann könnte es ja passieren, wenn dann ein bekannter Christopher Krause sich zu irgendwelchen Sachen äußert, dass du dann, weil du dich pro oder contra äußerst, dass dann die andere Seite, also das ist ja nicht wahr, wie kann der das sagen und so, was sind das für ein Spinner und so weiter. Also da sehe ich so ein bisschen als älterer Mensch so die Gefahr, die da besteht, weißt du, oder siehst du die nicht?
Doch, aber ich sehe die Gefahr bei jedem. Also im Endeffekt, Politik ist so ein sensibles Thema und spaltet die Gesellschaft in so vielen Wegen und Arten und Weisen, dass selbst wenn ihr jetzt auf eurem Podcast irgendwas sagt, was jetzt einfach für den Falschen ausgespielt wird, oder was heißt dem Falschen, dem, der nicht die Meinung vertritt, dann kann das verbreitet werden, dann kann das weitergehen, dann kann er sich aufregen, dann kann er Hate verbreiten. Also es ist Politik und diese ganzen, du bist nie sicher, und ich sage ehrlich, ich kenne mich damit zu wenig aus, um dazu eine valide Meinung zu haben. Ich kenne mich mit Basketball aus, ich kenne mich mit der Basketballwelt aus, und wenn jemand meine Meinung über Politik haben möchte, dann muss ich ihm ehrlich sagen, da hast du dir einen falschen Gesprächspartner geholt, weil ich bin Basketballer und ich mache nichts auf meinen Accounts politisch, ich mache nichts beim Basketball politisch. Ich weiß natürlich grob, was abgeht, aber wenn du jetzt mit mir eine detaillierte politische Debatte führen möchtest, dann hast du dich auch einfach, hast du deinen Job nicht gemacht, dass du jetzt irgendwie mit mir darüber sprechen willst.
Das ist auch schon viel wert, wenn jemand das so sagt. Also ich wünschte mir manchmal, dass der ein oder andere Mensch das vielleicht auch mal überdenken würde, ob er jetzt die geeignete Person ist, um Themen zu diskutieren.
Ja, ich hoffe das auch, dass so ist. Aber wenn natürlich du sportlich schon eine große Stimme hast, dann kann es natürlich auch sein, dass Leute mal sagen, na, was hält denn der jetzt davon und was hält er jetzt davon? Aber wenn du das so machst, alles gut. Ich bin ja für die sportliche Seite zuständig. Vielleicht mal, du hast gesagt, du hast in Vechta gespielt, du hast in Hagen gespielt, du hast in Ulm gespielt, du hast in Gotha gespielt, du spielst jetzt in Jena. Wenn du mal auf deine noch junge Karriere zurückschaust, wo hast du den Trainer erlebt, der mit dem du am besten konntest? Du hast gesagt, der hat mich am besten gefördert oder der hat mir am besten getan oder der war für mich am sportlichst, kompetentesten, am menschlichsten. Wer war das in deiner ganzen Vergangenheit? Wer könnte das gewesen sein?
Also meine Trainer in Ulm, muss ich sagen, die waren schon zu dem Zeitpunkt, wo ich nach Ulm gegangen bin, waren das die besten Trainer, die ich hätte bekommen können. Also Anton als Pro-B-Trainer und Jaka als BBL-Trainer.
Muss dazu sagen, Anton Gavel, er ist ja kein Unbekannter, ja. Klär mal kurz.
Ja, also Anton, mehrfacher deutscher Meister, bei Bayern gespielt, bei Bamberg gespielt.
Nationalmannschaft gespielt, glaube ich, gell?
Genau, also wirklich eigentlich alles gewonnen, was man in Deutschland als deutscher Spieler gewinnen kann. Und den als Pro-B-Trainer zu haben, vor allem als defensiv orientierten Spieler, und Anton war ja auch eher defensiv orientiert, aber offensiv auch extrem begabt, und von dem einfach zu lernen und seine Spieleinstellung, wie er coacht und was er so im Spiel gesehen hat, das hat extrem viel gebracht. Und dann Jaka Lakovic in der BBL, der auch so diese die ein bisschen Härte im Basketball reingebracht hat, auch mal geschrien hat, und aber trotzdem alles sehr, sehr strukturiert, sachlich und einfach, man konnte super viel lernen. Und das Team war extrem gut. Ich meine, ich habe mit Per zusammengespielt, Per Günther, der auch eine Legende im deutschen Basketball ist, konnte mir viel abschauen. Also ich habe einfach extrem viel gelernt für meine ersten zwei Profijahre.
Er macht auch einen außergewöhnlichen Podcast, gell, Per Günther. Hörst du den ab und zu mal?
Ja. Ja, ich höre immer mal rein. Ich freue mich immer, wenn ich ihn bei Magenta sehe, wenn er mal Spiele kommentiert. Ja. Da freue ich mich immer sehr.
Der Podcast ist für mich Weltklasse. Also da muss man schon ein bisschen Basketball-Nerd sein, aber also ich finde ihn, richtig gut.
Ja, ich finde halt, Per ist halt auch einfach so, der ist so smart, nicht nur im Basketball, sondern allgemein auch. Deswegen, ich finde es super, dass der da reingegangen ist, weil genau solche Leute braucht es im deutschen Basketball, die einfach selber Spieler waren, wissen, was da abgeht, wissen so, was die Strukturen im Hintergrund sind und auch verstehen, wie die Strukturen funktionieren, weil das geht auch viel unter, glaube ich, dass Leute immer nur sehen, okay, du stehst auf dem Spielfeld und du musst einen Dreier reinwerfen, aber da gehört halt einfach viel mehr dazu.
Jetzt noch eine Sache, Chrissy. Ab und zu gelingt es uns ja auch mal noch neue Leute mit zum Basketball nach Jena zu nehmen. Carol, die müssen wir auch noch mal mit hinnehmen. Die hat es auch noch nicht geschafft. Ist ja auch nicht einfach, weil ihr immer ausverkauft seid. Und wenn ich dann, wir sitzen ja meistens so hinter eurer Bank, wenn ich dann Leute mithaben, dann sagen die dann zu mir, Hardy, was macht denn der Trainer, was macht denn der Harmsen mit den Spielern? Der schreit die da an. Was er schreit, können wir nicht genau hören. Es ist ja höllenlaut in der Halle. Ist das so, wo du sagst als Spieler, ja, ich bin halt Profi, ich bin halt Basketballarbeiter, das gehört dazu, das ist seine Art, damit muss ich leben, oder hast du damit ein Problem?
Im Endeffekt, also der Trainer ist dafür da, um das Beste aus den Spielern rauszuholen. Und jeder Trainer hat irgendwie seinen eigenen Weg, seine eigene Philosophie und das ist Björn seine Philosophie und irgendwo muss man sagen, wir haben letztes Jahr extrem viel gewonnen, wir spielen gerade aktuell eine sehr gute Saison für einen Aufsteiger in der BBL, also irgendwo holt er das Beste aus uns raus und ob es mir jetzt gefällt oder nicht, wir sind dafür da, um Spiele zu gewinnen, es ist ein Job, genauso wie jeder andere. Und wir müssen unsere Aufgabe, wofür wir geholt sind, müssen wir erfüllen. Und er ist dafür da, um das aus uns rauszukitzeln. Und bisher funktioniert es. Und solange es funktioniert, kann man dagegen nichts sagen.
Hat er recht. Jetzt müssen wir noch auf eine Sache, muss ich noch sportlich eingehen, die mich wirklich sehr, sehr berührt hat. Ich rede von Great Osabor. Vielleicht für alle, die das nicht so kennen, die Geschichte, der kam zu euch als Neuzugang. Ein 22-jähriger Spanier, du korrigierst mich bitte, der im College gespielt hat, richtig, ja? Mhm. Okay, kommt zu euch. Wie groß ist er, wie schwer ist er?
Ich glaube, der ist so 2,3 Meter, 2,6 Meter irgendwie was dazwischen und 115, 120 Kilo. Ja.
Von außen, also ich habe noch nie mit ihm Wort gewechselt, total sympathisch kommt er rüber. Ein Spanier darf jetzt im Zeitfenster der Nationalmannschaft vorletztes Wochenende für Spanien, das erste Mal für die spanische Nationalmannschaft, Spanien ist eine Basketballnation, darf er spielen, spielt im ersten Spiel sensationell, im zweiten Spiel rammelt er gegen einen Georgier, reißt sich das Kreuzband, reißt sich den Meniskus und ist für mindestens ein Dreivierteljahr raus. Chrissy, du hast auch schon einige Verletzungen. Versuch mal für uns nachvollziehbar zu machen, was das für den Burschen bedeutet.
Also erstmal bedeutet das Schock und extrem lange Pause. Gleichzeitig ist es aber, ich sag mal, für Great seine Situation ist immer noch kacke, aber er hat gezeigt, dass er in der BBL so gut wie nicht verteidigt, also man kann ihn gefühlt nicht verteidigen. Bisher hat kein Team so richtig geschafft, ihn zu verteidigen. Er ist 22, kann werfen, kann passen, kann dribbeln, liest das Spiel gut und hat Nationalmannschaft gespielt und auch da gezeigt, dass er auf internationalem Level gut spielen kann. Also dadurch, dass er halt erst 22 ist, hat er noch genügend Zeit, um sehr hoch wieder anzuknüpfen und zurückzukommen und trotzdem, dass alles fein ist. Deswegen, das ist erstmal eine positive Situation. Gleichzeitig hat er jetzt extrem viel Arbeit zu tun, damit das Knie wieder stabil ist, weil es oft auch passiert, dass Leute, die mit Kreuzband zurück sind, erstmal nicht so stabil auf den Beinen sind und oftmals sich dann auch wieder das Kreuzband reißen, weil sie halt einfach zu früh zu stark draufgehen und es nicht stabil genug ist. Deswegen hoffe ich für ihn, dass er einfach eine gute Reha hat, muss einfach das Bein so stabil wie möglich bekommen weil er einfach auch extrem viel wiegt für seine Körpergröße. Ja, und dann wird er in einem Jahr spätestens wird er wieder auf dem Spielfeld stehen und dann hoffentlich da wieder weiter anknüpfen, wo er jetzt aufgehört hat.
Oh, wow. Ja, Papa hat es ja gerade schon gesagt, Verletzungen im Profisport sind ja, oder im Basketballsport sind ja nicht, nicht selten. Du hast auch schon einiges davon erlebt. Ich versuche das mal in die Richtung zu lenken, wie ich ursprünglich meine Frage stellen wollte vorhin. Ich habe nämlich vorhin überlegt, was würdest du denn sagen? Du hast an einer Stelle gesagt, du bist ein guter Mensch, du hältst dich für einen guten Menschen. Was würdest du sagen, ist deine wichtigste Eigenschaft, die dich zu einem guten Basketballspieler macht?
Ich hab den nötigen Ehrgeiz und den Siegeswillen, dass ich so ein schlechter Verlierer bin, dass ich wirklich viel mache dafür, um zu gewinnen.
Das hast du schön gesagt.
Das ist großartig. Jetzt kann ich dir ja sagen, was ich denke, was eine sehr gute Eigenschaft von dir ist, falls du es hören möchtest. Ich finde, du hast eine unglaubliche Ruhe. Du strahlst eine ganz große Ruhe und Gelassenheit aus gegenüber so vielen Dingen. Und wenn ich mir vorstelle, dass zum Beispiel da diverse Trainer permanent auf dich einschreien und ja wahrscheinlich auch nicht immer die nettesten Worte dabei gebrauchen, kann ich mir vorstellen, ist es eine wichtige Eigenschaft als Basketballspieler, dann einfach auch ruhig zu bleiben, Sachen nicht an sich ranzulassen, vielleicht auch irgendwelche Buhrufe oder Zwischenrufe zu ignorieren und einfach diesem ganzen Trouble mit einer Gelassenheit entgegenzublicken und ruhig und bei sich zu bleiben. Und ich finde, das machst du sehr gut und das macht dich auch für mich als, also was du vorhin meintest, ne, dass er so authentisch rüberkommt, auch in den Reels, die ja, wie man es so kennt, eigentlich immer sehr schnell sind, sehr zackig. Ne? Auch, also Eleni macht es auch super, aber die hat eine total flotte Art zu sprechen, wenn Chrissy eher ruhig und gemächlich spricht, was mich aber komplett entspannt. Also ich finde es total angenehm, Chrissy zuzuhören, weil das einfach auch mal so ein Gegenpol ist zu dieser schnellliebigen, anstrengenden Welt teilweise. Ich finde das total angenehm, wie du das machst und kann mir vorstellen, dass dir das wahrscheinlich auch viel hilft. Vor allen Dingen, wenn dann so eine Verletzung kommt, ne, und ja auch einfach dich komplett rausreißt aus deinen ganzen Plänen und allem, was du dir vorgenommen hast, du ja dann auch mit solchen Situationen umgehen musst.
Danke erstmal und es freut mich, dass es so rüberkommt. Es ist aber ein Prozess gewesen. Also ich war ja auch eher dafür bekannt auf dem Spielfeld, sehr, sehr emotional und reaktiv zu sein, vor allem auf dem Spielfeld. Das war auch, glaube ich, eher so dieser Switch, den ich hatte von normalem Leben in Basketball rein, weil normal das normale Ich, würde ich jetzt mal sagen, ist eigentlich wirklich ruhig, ein bisschen introvertiert, zurückgezogen. Und mein Basketball-Ich war aber dann full drauf einfach. Und wer mir jetzt dumm kommt, dem komme ich auch dumm. So nach dem Motto. Aber das habe ich jetzt über die Jahre wirklich ganz gut so bekommen, dass es zumindest irgendwie in Harmonie miteinander ist. Also ich bin immer noch viel, viel ehrgeiziger auf dem Spielfeld als im normalen Leben, würde ich jetzt mal sagen. Und viel, viel auch so emotionaler. Aber es ist so, diese Spitzen und also die Höhen und Tiefen, die gleichen sich jetzt so ein bisschen aus. Also es ist viel mehr nicht zu hoch, nicht zu tief, sondern es ist alles jetzt, schwingt sich langsam so im Mittelfeld ein. Und ich kann das ganz gut einordnen, was ich früher nicht konnte. Und das ist auf jeden Fall extrem wichtig im Basketball, weil so, wenn du dich zu krass von deinen Emotionen leiten lässt, dann hörst du auf, smarten Basketball zu spielen, sondern du willst dann nur noch Leuten beweisen. Und das ist nie gut, wenn du es nur Leuten beweisen willst oder wenn dich jemand voll labert, dass du dann sagen willst, okay, jetzt erst recht, jetzt will ich dir erst recht beweisen.
Ja.
Das ist nie gut im Basketball, sondern man muss immer einen objektiven Blick auf die ganze Sache halten. Daran versuche ich zu arbeiten.
Und wie hast du das geschafft, wenn ich fragen darf? Also gerade wenn du sagst, das war eigentlich früher ein Problem, du warst vielleicht dann teilweise zu emotional auf dem Feld. Was hast du gemacht, damit es sich da ausgeglichen hat?
Ich bin oft in Situationen gefallen, wo ich mich nicht wiedererkannt habe, sage ich mal so. Also so technische Fouls, wo ich mich mit dem Schiedsrichter angelegt habe oder wo ich mich mit Spielern angelegt habe, wo ich dann anschließend, in dem Moment habe ich es dann gefühlt, aber anschließend war ich so, boah, das war jetzt echt peinlich. So hätte ich mir das jetzt von außen angeguckt, dann schäme ich mich ein bisschen für mich selber, also so ein bisschen Fremdschämen, aber für mich selber. Und ja, so habe ich das einfach, gab es immer wieder Situationen, wo ich anschließend mir dachte, so, boah, das hätte jetzt nicht sein müssen. Und umso öfter ich mich darauf dann so geprimed habe, dass ich das eigentlich nicht feiere und dass ich das auch eigentlich nicht bin, umso öfter habe ich mich dann in den Situationen irgendwie gepackt und gesagt, okay, nee, du kannst jetzt nicht wieder in diese Situation reingehen, weil du weißt, du feierst es nicht. Anschließend denkst du dir, wieso habe ich das gemacht? Und so ist das halt ein Prozess und es klappt dann erst, am Anfang klappt es gar nicht, dann klappt es ein bisschen und dann klappt es immer öfter.
Ist das so, Chrissy, das Fazit jetzt deiner letzten Sätze? Vor 2 Jahren hätte ich noch gesagt, es gibt den Christopher Krause im normalen Leben und es gibt die Nummer 36 und diese beiden Typen sind sehr, sehr unterschiedlich. Aber du schilderst jetzt gerade, dass diese beiden Typen sich angenähert haben. Habe ich das richtig interpretiert jetzt?
Ja, also die waren nicht komplett verschieden. Ich sag nur, diese Ausbrüche nach oben und nach unten waren einfach krasser bei der Nummer 36 und bei dem normalen Chrissy. Weil der normale Chrissy war, ich würde mich selber ziemlich ausgeglichen im normalen Leben einschätzen, aber auf dem Spielfeld ist immer mal ein bisschen ins Extreme gerutscht nach oben. Bin ausgerastet oder Extreme nach unten, dass ich einfach komplett in mich gekehrt war. Und diese Spitzen sind einfach ein bisschen abgeflacht jetzt.
Okay, vielleicht nochmal perspektivisch. Ihr seid jetzt, du hast es selber gesagt, ihr seid eigentlich wirklich als Aufsteiger super in die Saison gestartet. Es steht jetzt bei 4-4, gell? Viermal gewonnen, viermal verloren. Am Sonntag geht es nach Frankfurt, heute haben wir Donnerstag, du hast ja heute noch Training, wie geht es dann weiter, wie wird die Woche bis zum Spiel verlaufen bei dir?
Wir fangen heute an mit Vorbereitung auf Sonntag und dann haben wir heute Training, morgen Training, Samstag Training und dann Sonntag fahren wir los nach Frankfurt.
Okay, Frankfurt macht auch einen sehr starken Eindruck, hat jetzt knapp gegen Alba, glaube ich, verloren. Wie sind eure Aussichten? Aber ich glaube, ihr seid mit allen Mannschaften irgendwie auf Augenhöhe, egal ob ihr gewinnt oder verliert, oder sehe ich das falsch?
Nee, also wir finden immer weiter besser zusammen. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie ein paar andere Wege finden, weil Great raus ist und schon viel in der Offense über ihn gelaufen ist. Jetzt müssen wir da einfach das ausgleichen und müssen die Würfe einfach mehr verteilen auf mehrere Spieler jetzt. Aber wir spielen gut zusammen. Wir verstehen uns auch als Team einfach extrem gut. Die Jungs sind echt super korrekt. Deswegen, und ich denke, umso öfter wir jetzt nochmal ein paar Spiele spielen, umso besser finden wir zusammen. Und ja, wir können mit jedem mithalten, weil wir haben die Qualität, wir haben die nötigen Leute. Und deswegen, jedes Spiel ist wichtig, jedes Spiel kann man gewinnen und so gehen wir auch rein.
Aber Fakt ist, Chrissy, perspektivisch braucht ihr noch einen Big Man. Gibt es da in der Richtung irgendwas schon, neue Optionen oder gibt es da schon irgendwie, ist ja, glaube ich, jetzt unglaublich schwierig, weil alle jetzt gerade in allen Ligen Europas spielen. Gibt es da irgendwas, wo ihr Aussicht habt, einen zu kriegen noch?
Ich dachte, Chrissy ist der Big Man.
Also, ich denke mal, die sind auf der Suche, aber ich habe keine näheren Informationen, ehrlich gesagt.
Aber du sagst auch, ihr braucht einen. Oder hat sich euer Spielsystem jetzt durch Greats Ausfall verändert? Oder?
Ja, also natürlich. Ich meine, Great war einer unserer festen Säulen in der Offense, über den halt wirklich viel gelaufen ist. Deswegen jetzt automatisch läuft nicht mehr so viel über die Bigman-Position, sondern wir müssen das mehr im Kollektiv irgendwie so ausbessern und halt die Würfe irgendwie besser verteilen. Die Würfe, die normalerweise Great genommen hat, müssen wir jetzt einfach auf verschiedene Leute verteilen.
Vielleicht zum Abschluss, Chrissy, das ist jetzt auch keine politische Frage, aber ich spüre das ja auch selber im Sport, obwohl ich nie im Profisport tätig war. Ich glaube, du hast dich durch den Sport auch, unabhängig jetzt von Leichtathletik, aber natürlich primär durch Basketball, auch, glaube ich, charakterlich deutlich weiterentwickelt. Das erlebe ich bei vielen Menschen, die deinen Sport wirklich, ja, einen guten Charakter fördern. Jetzt kommt dazu noch, dass du natürlich mit allen möglichen Nationen miteinander spielst, gegen die auch spielst. Und das, was wir ja in Deutschland so oft nicht schaffen, einfach uns gegenseitig zu akzeptieren, egal ob wir groß, klein, dick, dünn, schwarz oder weiß sind. Ich glaube, im Sport, auch im Profisport, ist das doch null Problem. Für dich ist doch auf Deutsch gesagt, Entschuldigung, scheißegal, welche Nation deine Mitspieler haben, welche Nation deine Gegenspieler haben, wie sie aussehen, welche Hautfarbe sie haben. Das ist doch, glaube ich, überhaupt kein Problem für euch, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also es ist, wie erkläre ich das jetzt am besten? Also in einem Team ist wie eine Familie. Also im Endeffekt wirklich, ich sehe die öfter als meine eigene Familie. Ich sehe die jeden Tag. Ich verbringe so viel Zeit mit denen. Also ich würde mich nur selber kaputt machen, wenn ich da jetzt anfangen würde, irgendwas zu suchen, woran ich mich aufhetzen kann, was mir nicht gefallen kann. Und das lasse ich einfach. Also ich akzeptiere die Leute einfach so, wie sie sind, weil im Endeffekt, ich spiele jetzt ein Jahr mit denen zusammen. Und es ist kackegal, wer die sind, wo die herkommen, was die machen, sondern es ist einfach wichtig, okay, wir spielen zusammen, wir müssen an einem Strang ziehen, wir haben ein Ziel und der Rest ist Nebensache.
Ist auch eigentlich nicht so schwer, müsste man meinen.
Ne? Eigentlich schon. Wenn wir vor 2 Jahren gesagt hätten oder vor 3 Jahren, Chrissy spielt in der ersten Liga, hätten alle gesagt, wow, das wäre ja wirklich der Hammer. Jetzt bist du in der ersten Liga, jetzt bist du in Jena, jetzt bist du 25. Chrissy, wo soll die Reise hingehen mit dir? Sportlich, sagen wir erstmal rein, basketballerisch.
So hoch es geht. Ich setze mir da keine Grenzen.
Da also, ist der ehrgeizige Chrissy wieder.
Ja, also ich arbeite weiter täglich an mir und versuche auch, neben dem ganzen Körperlichen auch mental an mir zu arbeiten. Ich denke, da habe ich noch auf jeden Fall extremes Potenzial, sowohl basketballerisch als auch mental. Und dann schauen wir einfach, wo mich das Glück hinbringt und wo mich die Arbeit hinbringt. Und dann machen wir das Beste draus.
Ich habe noch eine Frage, also ich weiß, ich will es jetzt auch nicht zu ausführlich machen, aber Chrissy, mich hat sehr beeindruckt, letztes Jahr zur Weihnachtsfeier, da haben wir ein bisschen Wichteln gemacht, ich glaube, es war nicht mal Schrottwichteln, es war einfach nur Wichteln, und ich habe ein Buch von dir erwichtelt, was du reingegeben hast, und zwar war das von James Clear, die 1%-Methode. Und seitdem, ich spreche viele Leute auf dieses Buch an und alle sagen mir, ah ja, stimmt, die 1%-Methode, ah ja, die 1%-Methode, das kennen sehr viele. Und irgendwie hat es für mich auch total Sinn ergeben, dass du dieses Buch gelesen hast. Magst du vielleicht einmal ganz kurz nur sagen, was es für dich, also was das Buch beinhaltet und was es mit dir gemacht hat oder was es vielleicht auch mit deiner Lebensphilosophie zu tun hat?
Also für mich bedeutet das Buch den Fokus nicht immer nur auf die großen Dinge zu setzen, sondern die kleinen Dinge und die alltäglichen Dinge, die normalerweise untergehen. Und das ist auch, worum das Buch geht, dass du halt umso mehr Prozente du einfach zusammensammelst und egal, ob es an der einen Ecke einer ist, an der nächsten Ecke einer, und die dann übereinander stapelst, kommst du im Endeffekt weiter hinaus, als wenn du an einer Sache einfach versuchst, die ganze Zeit die 100% rauszuholen. Und es sind nicht immer die großen Schritte, sondern die kleinen, die dich voranbringen. Und es ist für mich zumindest auch als Person leichter, in kürzeren Abschnitten zu denken und nicht zu sagen, okay, 2030 möchte ich da und da sein, sondern okay, wo will ich morgen sein? Wie möchte ich morgen besser sein? Oder wie möchte ich in einer Stunde besser sein als jetzt? Was kann ich jetzt machen, um eine Kleinigkeit einfach zu verbessern? Und das ist die 1%-Methode, dass du versuchst, kleine Sachen zu etablieren in deinem Alltag, die sich dann im Endeffekt aufeinander aufbauen und du viel, viel mehr rausholen kannst aus dir, als wenn du jetzt versuchst, direkt die 100% rauszuholen.
Ja, so schön erklärt. Ich finde vor allem, was ja auch da noch wichtig ist, ist einfach konsequent dran zu bleiben. Ne? Und das ist ja im Sport einfach wichtig. Du wirst nicht von heute auf morgen super krass sportlich trainiert sein, sondern man muss halt konsequent jeden Tag immer ein Stückchen weitermachen und dann wird sich das irgendwann auszahlen. Aber das ist ja das, was wir vorhin meinten, was manchen von uns schwerfällt, mir zum Beispiel, wenn ich sage, ja, ich möchte gerne jetzt keine Rückenschmerzen mehr haben und zwar am besten gleich. Ja. Dann mache ich jetzt einmal Sport und dann hoffe ich, dass es morgen weg ist. Ja, so funktioniert es halt nicht, sondern man muss konsequent ein bisschen was machen und dabei immer dranbleiben.
Aber zum Abschluss, Chrissy, noch vielleicht eine ganz witzige Geschichte. Wenn ich deine Reels sehe, man kann dir jetzt zuschauen bei Insta, wie so ein Spieltag bei dir aussieht. Finde ich total interessant. Im Übrigen, ich habe das Caroline vorhin schon erzählt, ich finde das unabhängig jetzt von dir für mich total cool. Ich liebe, für mich ist Basketball die größte, die beste Sportart, die geilste Sportart, die es gibt. Jetzt bist du auch noch im Big Business voll drin in der ersten Reihe. Für mich ist das alles super schön, deshalb genieße ich das umso mehr.
Papa einfach größter Fan.
Und wenn ich deine Reels sehe, da habe ich eine kleine Parallelität. Und zwar bin ich ja als Lehrer schon seit vielen, vielen Jahren ein großer Freund des Mittagsschlafs. Also, wobei Mittagsschlaf nicht mittags ist, kann auch mal sein, dass es um 3:30 ist. Aber, und das scheint bei dir auch das Problem zu sein, wenn ich dann wirklich mal richtig einnicke, was auch immer, wenn ich eine halbe Stunde komplett weg vom Planeten bin, und dann aufstehe, dann komme ich in diese Welt nicht mehr zurück. Ich schaffe es nicht mehr. Und dann sagst du in deinen Reels, da musst du kalt duschen. Und mir geht das genauso. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ich muss Sport machen, ich muss Liegestütze machen oder ich muss irgendwie rausgehen. Oder ich muss kalt duschen, sonst komme ich nicht mehr ins Leben zurück. Ist das bei dir auch so ähnlich, oder?
Ja, also ich brauche diesen, also wenn ich wirklich, ich schlafe normalerweise nie mittags. Also ich lege mich wirklich eigentlich nur so eine halbe Stunde auf die Couch und mache irgendwas an auf dem Fernseher. Aber ich kann eigentlich nicht so wirklich pennen. Aber wenn ich dann mal einschlafe, dann ist auch wirklich komplett verschobene Welt und dann muss ich kurz mal ums Überleben kämpfen, um einfach wieder so im Alltag anzukommen, weil sonst kleben meine Augen auch einfach zusammen und ich komme nicht wirklich an. Ja, und Kaffee. Ich muss sagen, mein Retter ist wirklich Kaffee.
Ja. Ja, Lifehack, Leute. Kalt duschen nach Mittagsschlaf.
Ich wach dann manchmal auf und weiß gar nicht, ist frühs, mittags, abends? Wo bin ich gerade? Welcher Wochentag ist gerade? Ich weiß überhaupt nichts.
Gott, was für ein Luxus, ey.
Ja, vor allem aktuell ist das Schlimme, wenn man einschläft und auf einmal ist dunkel, wenn du aufwachst. Ja, das ist eigentlich das Schlimme. Weil dann wachst du auf und bist so, scheiße, wie viel Uhr ist es?
So. Ja, die allerletzte Geschichte jetzt nochmal. Was wünschst du dir zu Weihnachten?
Oh, eine gute
Frage. Boah. Eine gute Zeit, Gesundheit.
Oh, langweilig.
Da haben wir jetzt ein bisschen mehr erwartet.
Das kann ich nicht einpacken.
Ich habe so viele Leute jetzt gefragt. Ich kann sagen, okay, ich wünsche mir, wir brauchen einen neuen Fernseher. Gut, dann ist es das.
noch besser.
Weiß ich nicht, ob die ich den mit einpacken kann.
Was ist jetzt hier mit Weltfrieden?
Deswegen,
und mit...
habe ich gesagt. Sonst habe ich wirklich keine großen Wünsche.
Aber Chrissy, unser Wunsch ist, dich am 25. zu sehen. Geht der Wunsch in Erfüllung?
Ja, also ich weiß nicht, wann der in Erfüllung geht, aber irgendwann am 25. tauche ich auf.
Im besten Fall zum Mittagessen. Okay.
Taucht
ja,
auf.
Ja, Chrissy, also.
Deine Sagen gestalt.
Jetzt haben wir schon ganz schön lange. Also, wie gesagt, wir können auch weiter quatschen, aber das machen wir dann wieder im privaten Kontext, würde ich sagen.
Ich muss auch sagen, heute haben wir uns ganz schön gestritten darum, wer Fragen stellen darf. Dich im Hintergrund zeigen wir manchmal aufeinander, wer jetzt die nächste Frage stellt. Und es gab schon den einen oder anderen Gast, wo ich immer dachte, oh nee, ich weiß nicht, was ich jetzt fragen soll. Frag du lieber nochmal. Aber heute wollte ich ganz viel fragen.
Ist, glaube ich, auch eine schöne Kombination, weil Caroline keine Ahnung vom Basketball hat und so weiter.
Nee, das stimmt gar nicht. Ich habe auch Basketball. Aber,
ja, okay, Chrissy. Also, ganz lieben Dank. Dann wünschen wir Eleni noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Natürlich für dich sportlich eine erfolgreiche Zeit. Ich glaube, jedes Spiel jetzt wird für euch ganz, ganz schwierig werden. Das war es vorher aber auch schon mit oder ohne Grade. Ich hoffe, ihr findet da euren Weg. Aber ich glaube, ihr seid gut dabei. Ja, und dann sehen wir uns zu Weihnachten. Da freuen wir uns drauf.
Sehr schön. Hat mich auch sehr gefreut.
Vielen Dank. Danke, Chrissy. Ich wünsche dir ein gutes Spiel am Sonntag und verletz dich bitte nicht mehr.
Ja, ich gebe mir Mühe. Das,
Chrissy, alles Gute. Danke. Tschüssi.
Ciao.
Anruf so, beendet. Jetzt ist mir auch direkt eingefallen, was ich mir von dir noch zu Weihnachten wünschen kann, nämlich Karten für ein Spiel von Chrissy.
Das ist schwierig.
Ja, weiß ich, aber jetzt habe ich es mir gewünscht, offiziell. Jetzt musst du dich drum kümmern. Ja, und den Fernseher für Chrissy musst du auch noch klar machen.
Ja. Naja, das würde sich mit seinem Klammgehalt schon irgendwie wahrscheinlich schon leisten können.
Es ist schon echt krass. Also ich meine, je älter ich werde und mit eigenem Kind, ist das ja sowieso nochmal so eine ganz andere mentale Ansicht auf die Welt. Ist es für mich schon auch manchmal krass, vor allem wenn ich dann so Fotos sehe von früher, zu denken, ja Mensch, da war der kleine Chrissy, der sich da mit seiner Schwester rumgeärgert hat und partout jetzt auch mit Barbie spielen wollte oder irgendwas. Und da im Sandkasten saß, was er erzählt hat, hier Weitsprung-Meeting und so. Und dann spielt er da einfach und ist auch so ein Mensch einfach. Kompletter Mensch mit einem eigenen Wertesystem. Also das klingt total, klar ist er das geworden, das war abzusehen. Aber das so mitzuerleben und zu sehen, wie sich ein Mensch verändert und entwickelt und wächst und so, ja, großartig einfach wird, das ist schon echt cool.
Und das ist ja immer meine Philosophie und Chrissy verdeutlicht das, glaube ich, ganz klar, was der Sport auch mit Menschen macht. Jetzt kann man sagen, der hat bestimmt schon eine Basis immer schon gehabt, gell? Aber ich erlebe das ja auch mit anderen Menschen, wo du einfach merkst, zum Beispiel in so einer Sportart, wo du merkst einfach, ich kann nur stark sein mit einem starken Team. Mhm. Ja, wenn Chrissy in einer schlechten Mannschaft spielt, wird er auch schlecht spielen. Gell? Und deshalb, du kannst nur stark sein im Team, du musst dir gegenseitig helfen, du musst dranbleiben, du musst halt diszipliniert bleiben. Wenn ich dir sage, Caroline, du hast Rückenschmerzen, dann musst du diszipliniert sein, du musst Bauchrückenübungen machen und dann wird es auch wieder besser. Aber das sind alles so Dinge, die Menschen durch den Sport auch lernen und deshalb
sind gute Werte, die da vermittelt werden.
Ich war vorige Woche, bevor ich auf deine Tochter aufgepasst habe, waren wir beim Bildungsminister und haben mit einigen Sportfachleuten zum Thema Schulsport mit ihm gesprochen, weil ich es nicht nur als Sportlehrer, sondern überhaupt als Lehrer, als Vater, als Mensch einfach für ganz, ganz wichtig halten, dass Kinder in Bewegung bleiben. Es gibt ja Studien, es gibt ja zu allen Studien und die kennen wir auch alle, zum Beispiel, dass man in Bewegung besser lernt als im Sitzen. Eigentlich ist im Sitzen ist ungünstig. Am Stuhl zu sitzen und zu lernen ist eigentlich ungünstig. Es gibt in Düsseldorf eine Schule, die hat eine Ergometerklasse. Da stehen 20 Ergometer. Die Kinder können sich ihren Widerstand einstellen. So, die gut sind, stellen sich ein bisschen mehr Widerstand ein. Da wird es schwieriger zu treten. Die anderen stellen sich leicht ein. Und die machen 45 Minuten in Bewegung. Und du entscheidest selber. Mhm. Und es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung, dass die Kinder dort besser lernen als im Sitzen. Und nach wie vor sage ich es auch, egal wer da draußen zuhört, ob das Lehrer sind, ob das Schüler sind, ob das Eltern sind, Kinder können nicht 6 Stunden am Tag 45 Minuten sitzen. Das geht nicht. Dafür ist der Körper nicht gebaut. Und das halten Kinder auch nicht aus. Das hältst du nicht aus, das halte ich nicht aus. Und deshalb müssen wir uns Dinge einfallen lassen, wie wir Kinder bewegen. Die Weltgesundheitsorganisation, bin gleich fertig, empfiehlt, dass Kinder im Alter von 5 bis 17 Jahren sich 1 Stunde am Tag bewegen. Da rede ich jetzt nicht von 1 Stunde joggen, sondern einfach 1 Stunde bewegen. Das kann auch ein zügiger Spaziergang sein, keine Ahnung. Aber das ist wichtig, um gesund zu bleiben. Und das packen wir nicht.
Bei kleinen Kindern merkst du ja auch, dass das gar nicht funktioniert. Also die bleiben ja gar nicht sitzen. So dieses Sitzen ist ja auch eigentlich mit das Gesundheitsschädlichste. Ja, Sitzen ist das neue Rauchen. Ich weiß, das hatte ich mal so gelesen. Ja. Aber was ich sagen wollte, ist, dass das natürlich nicht nur auf Kinder zutrifft, sondern dass ja auch wir Erwachsenen, ich meine, wir sitzen ja jetzt ja auch schon seit über 1 Stunde da am Tisch. Ja. Ne? Ja. Aber auch das ist ja für uns nicht weniger schädlich. Aber man muss dazu sagen, auch wieder wie mit den Handys und Social Media, wir leben halt in einer Gesellschaft, in der das einfach gängig ist, in der das passiert. Erwachsene Menschen, die in einem Büro arbeiten, frag mal, wie viele davon sich 1 Stunde bewegen. So, du hast natürlich den Vorteil, du bist Sportlehrer, klar, kannst du dich da noch bewegen nebenbei oder hast vielleicht auch diverse Freizeiten noch hier für Mittagsschlaf und Geschichtchen. Aber in einem normalen 9-to-5-Job im Büro, wenn du nicht gerade noch einen guten Arbeitgeber hast, der dir einen Stehtisch finanziert, sitzt du die ganze Zeit. Du machst eine Mittagspause, da sitzt du auch. Du sitzt 8 Stunden am Stück und das ist die Realität. Und da muss man auch mal sagen, ja, die Schulen sind halt auch so angelegt, natürlich, weil die Welt auch auf Sitzen
ist. Aber jeder vernünftige Arbeitgeber wird dafür sorgen, dass du nicht 8 Stunden sitzt.
Ja, das ist
oder
weil im besten Fall wollen die ja auch, dass sie ihre Mitarbeiter noch eine Weile behalten. Und
es gibt Google, die Google, alle Google-Arbeitsplätze haben einen Fitnessraum im Haus mittlerweile. Ich will ja nur sagen, aber wenn
Silicon Valley bist du
wieder an anderen Adresse. Aber wenn ich eine Firma hätte mit 100 Angestellten, ich würde mich darum kümmern, dass die auch während der Arbeitszeit sich bewegen können. Mhm. Weil ich dann weiß, sie werden besser, wenn sie sich bewegen. Sie werden einfach besser.
Ich kann dir sagen, bei dem Arbeitgeber meines Mannes ist es so, dass du ein ärztliches Attest brauchst, damit du einen höhenverstellbaren Schreibtisch bekommst. Also da sind wir alle noch nicht, da sind wir noch nicht so weit. Aber ich bin völlig bei dir. Ich finde auch, das ist das Normalste für Kinder. Also du brauchst ja Kinder eigentlich auch gar nicht zum Bewegen zu zwingen oder so. Also wenn ich mir hier die Kindergartentruppe anschaue, wo wir gestern waren, also da war die 20 Minuten, wo die da sitzen mussten beim Theaterstück, das war schon unmöglich. Die standen auf, die sind rumgehopst, die wollten am liebsten mit vor und mitspielen. Also das Sitzen ist da, glaube ich,
ich sage mal als Beispiel, kein achtjähriges Kind wird, wenn die Eltern in die Ostsee fahren und sich 2 Stunden die Sonne legen.
Natürlich.
Das macht kein Kind. Nein, aber die Kinder, die
wer
machen.
Macht's? Wer macht's? Die Eltern.
Ja, klar. Aber die Kinder, die wollen Burgen bauen, die wollen ins Wasser gehen, die wollen Purzelbäume schlagen, die wollen sich bewegen einfach. Mhm. Das ist der ureigenste Instinkt, der natürlich mit fortlaufendem Alter etwas abschwächt. Mhm. Aber wenn dein Arbeitgeber es nicht macht, dann lass dir selber was einfallen. Fahr nicht mit dem Fahrstuhl, geh die Treppen runter. Ja, ja. Fahr mit dem Fahrrad zur Arbeit. Du kannst schon selber was tun, weil ich bin kein Freund davon, der sagt, naja, was soll ich machen hier? Mein Arbeitgeber, also ich muss jetzt hier sitzen, kann ich es tun? Nein, wir können alle was tun.
Hier, 1% Methode, das sind gute Tipps. Ich mache das zum Beispiel im Büro so, wenn ich manchmal, also wenn ich zum Beispiel weiß, okay, ich habe jetzt kein Frühstück dabei, ich muss mir eigentlich noch was zum Frühstück holen, habe aber jetzt noch keinen Hunger. Theoretisch, wenn ich mir Kaffee hole, und wir haben aktuell einen sehr langen Weg zur Kantine, weil vorne wird was gebaut und so im Landesfunkhaus, dann könnte ich sagen, okay, ich hole mir das gleich. Ne? Dann habe ich's dann am Platz. Mache ich nicht. Ich hole mir erst den Kaffee und weiß, in 2 Stunden muss ich wieder rüberlaufen und mir das holen. Aber es wird mir gut tun. Ich gehe raus, frische Luft, kleiner Weg, 5 Minuten, reicht schon. Reicht manchmal komplett aus. Und ich merke das auch, allein auch so der Frischluftfaktor ist, glaube ich, auch nochmal so eine Sache. Also bewegen das eine, aber auch mal so ein Fenster auf oder mal rausgehen und so. Das hilft ungemein, weil an schlechten Tagen, wenn ich das vergesse, bin ich so hier im Kopf, so wie Chrissy das beschrieben hat, nach dem Mittagsschlaf. Ja. Bin ich dann irgendwann so drin, auch in diesem, du guckst auf den Bildschirm die ganze Zeit. Also das kann schon auch wirklich richtig einschlagen
sein. Und das erzählen auch viele Menschen, die regelmäßig joggen gehen, dass sie dann so die ersten 10, 15 Minuten erstmal alles abfallen lassen, einfach so. Und dann, wenn der Kopf frei ist, auch einfach kreativ sind, beim Laufen nachdenken und den Dinge einfallen, wo sie sagen, wow, da wäre ich jetzt wahrscheinlich an der Arbeit in dieser Zwangssituation nicht drauf gekommen. Manchmal ist das so, wenn du sagst, oh, mir fällt der Name nicht ein, und du denkst sogar, nee, der fällt dir ein, wann fällt dir ein? Beim Einschlafen fällt dir ein, weil beim Einschlafen fährt das Gehirn auch langsam runter und wird wieder frei und auf einmal kommen diese Sachen raus und deshalb ist Sport da eine gute Gelegenheit dazu, aber das haben wir ja alles auch schon erzählt.
Aber ich habe noch einen Lifehack, wenn ihr euch mal streitet mit dem Partner, Partnerin oder mit euren Kindern, lauft mal dabei. Geht mal raus. Also verlasst mal den Ort zusammen. Also könnt euch weiter streiten, aber lauft mal. Zieht euch an, geht raus.
Nehmt die Boxhandschuhe mit.
Du wirst sehen, das ist wirklich, ich mache das inzwischen wirklich. Also entweder, wenn es zu krass ist, dann entferne ich mich manchmal von meinem Partner kurz. Hilft auch schon. Aber einfach mal sich dann bewegen. Plötzlich hast du automatisch schon eine Distanz zu dem Ort, wo der Streit vielleicht ausgebrochen ist. Und plötzlich bist du sachlicher, ruhiger. Das verändert die komplette Streitkultur. Führt das mal ein, versucht es mal.
Und wir werden ja beim großen Weihnachtstreffen mit Sicherheit auch einen Spaziergang machen, weil es ist
auch
einfach nicht.
Streiten ohne Ende.
Das ist ja auch so eine deutsche Mentalität zu Weihnachten, weißt du, am besten Mittagessen, dann Kaffee trinken, dann Abendbrot essen, alle sitzen am Tisch, alle sind voll gefressen bis zum Steg. Ist dann schönes Weihnachten, gell? So, ja.
Aber weißt du, auch da, ich habe mich ja vorhin über die Temu-Menschen beschwert, und das sind auch die Menschen, die dann immer darüber reden, wie viel es irgendwo zu essen gab. Also hier dieses 19,99 Euro All-You-Can-Eat-Buffet. Und dann zu erzählen, oh, und da gab es da die Torte. Bist du übrigens auch manchmal so ein Kandidat, wenn du irgendwo hier in deine All-Inclusive-Hotels fährst in der Türkei oder so, kommst wieder, okay, das ist nicht das Einzige, was du erzählst, aber auch so dieses, da kannst du essen, da machen die dir alles, da kannst du dort essen, und dann wird da wieder aufgefahren. Muss man drauf achten, so diese Völlerei wird ja auch total als was Luxuriöses angesehen.
Hundertprozentig. Mittlerweile ist für mich jetzt die Kunst, so wenig wie möglich zu essen. Und das mittlerweile, ich muss jetzt nicht mehr alles reinfressen, weil das brauchst du ja gar nicht. Ich sage mal so, wenn du All-Inclusive hast, du gehst ja auch nicht in eine Gaststätte, bestellst dir 2 Vorsuppen und 2 Hauptspeisen. Das machst du nicht. Aber am Buffet, sagst du, ist ja alles mit drin, hole ich mir noch mal was ran.
Holst alles raus aus deinem Preis.
Und mittlerweile ist es fast schon so, wie gesagt, ich bin ja nur auch schon älter, aber manchmal, ich genieße das Gefühl, auch Hunger zu haben. Ja. Das genieße ich manchmal so, weißt du. Als dieses, was ich ganz schlimm finde, ist dieses übersättigte Gefühl, weil ich bin auch einer.
Das mag eigentlich keiner, oder?
Nein, das ist auch mein Fehler auch. Ich esse teilweise zu schnell. Wenn ich Heißhunger habe, dann stopfe ich es rein. Dann habe ich eine richtige Beule dran und dann fühle ich mich ganz miserabel 2-3 Stunden. Ja? Und dann muss ich mich wirklich bewegen, damit das wieder anders wird. Und das ist eigentlich, überleg mal, von was wir reden. Andere kriegen überhaupt nichts zu essen, weißt du? Und wir beschweren uns, dass wir jetzt das zu viel gegessen haben.
Buffets verleiten natürlich auch dazu, muss man sagen. Ne? So viel Auswahl.
Aber jetzt wollen wir ja so langsam mal anfangen, auf Weihnachten umzuschalten und unsere, und unsere Zuhörer zu verabschieden, oder?
Ich hoffe, wir waren nicht zu doll heute und zu politisch. Eigentlich wollten wir ja sehr weihnachtlich besinnlich sein. Aber ein bisschen Weihnachtsstimmung haben wir.
Das könnt ihr ja, aber das könnt ihr ja übrigens uns auch schreiben, wenn es euch irgendwie zu laut, zu leise, zu politisch, zu unpolitisch war. Es gibt ja immer die Möglichkeit, da auch das einzutragen.
Wohin? Ja. Wo schreiben wir hin?
Ich glaube, wenn die Leute das runterladen, hast du eine Möglichkeit, das einzutragen. Ja. Ich sehe es Instagram könnt ihr uns auch schreiben. Ja, dann wünschen wir den Leuten einfach ein bisschen Bewegung zu Weihnachten. Ja, natürlich auch, es muss schmecken, es muss Spaß machen. Aber vor allen Dingen, ja, guckt nicht auf eure Handys, sondern guckt euch an.
Nächstenliebe ist das
Stichwort. Habt euch lieb, genau.
Seid nett zueinander.
Genießt die Zeit zusammen, weil manchmal geht es so schnell. Gell? Es gibt so viele Menschen, die gerade schwere Zeiten haben und denen es nicht gut geht. Ja. Und uns geht's gut. Ja. Das kann man sagen.
Und es macht Spaß, sich zu helfen. Also das vielleicht auch wieder. Das ist nicht so, dass man. Das ist nicht keine Pflicht, aber es ist einfach auch angenehm. Dafür sind wir auch Menschen, dass wir einander unterstützen, dass wir einander helfen, gute Vorbilder sein, so wie Chrissy zum Beispiel, und ein bisschen Liebe in die Welt bringen.
So, und beim nächsten Podcast, wie gesagt, werden wir wahrscheinlich alle nie mehr hören. Hoffe ich doch mal. Ja, dann kommt gut durch die Weihnachtszeit. Vielleicht sehen wir uns ja doch nochmal dieses Jahr. Ich weiß nicht so ganz genau.
Mal schauen, ob wir uns nochmal sehen. Genau. Spätestens am 25.
Also, lasst es euch gut gehen. Frohe Weihnachten.
Eine gute Zeit.
Genießt die Zeit. In diesem Sinne, Tour of Us sagt Tschüssi.
Wiedersehen.